Okay, also herzlich willkommen zur Geburtstagsparty vom Chaos Computer Club. Wir waren heute nämlich 30. Und wenn es keinen Applaus gibt, dann seid ihr selber schuld. Und wie sich das für ein richtiger Geburtstag gehört, gibt es nämlich auch Geschenke. So wie sich das gehört, ich mache das mal einfach so. Und ihr müsst das auch bitte noch oben weiter verteilen, die Leute oben sitzen so unpraktisch. Aber ich dachte, bringe ich auch ein paar Geschenke mit, wenn ich hier schon den Geburtstagsvortrag kriege. Der Jürgen hat nämlich gesagt, ich soll das mal erwähnen, dass wir heute Geburtstag haben. Und ich finde, das kann man ja jetzt noch ein Tag erwähnen, oder? Heute vor 30 Jahren sind ein paar, das ist jetzt auf Band, oder? Sind ein paar relativ schräge Leute in die Redaktion der Taz gegangen. Man hat sich da am Stammtisch der Kommune 1 getroffen. Seither haben es immer schwer zu bestreiten, dass der CCC auch ein bisschen eine linke Vereinigung ist. Ja, Freches, mach du hier mal eine Verteilung. Und dann habe ich gedacht, da gibt es Geschenke, oder? Logischerweise. Ja, ich kann nicht auch in meinen Kopf schmeißen, weißt du? Muss es schon weitergeben. Ja, noch mehr. Hast du die Wunderkerze verteilt, Freches? Ist irgendein haben wir unseren Quoteraucher hier? Irgendwo? Nicht? Ach komm. Einmal in 30 Jahren. Also gut, dann gibt es halt Säuferblase. Genau. Ich habe mir da dabei, wenn ich was dachte. Ich dachte, ich muss euch auch mal auf die Ernsthaftigkeit des Themas vorbereite. Perfekt, ich schaffe das bis dann auf. Weil ich soll ja heute was über Sicherheit von Produktionsmaschinen erzählen. Und das kann logischerweise nur ein sehr humorvoller Vortrag werden. Weil sowas wie, ja, wie lassen wir das jetzt durchgehen? Also ich brauche zuerst mal bei dem Thema, brauche ich erst mal eine. Also das ist ja ein Thema, da ist mir ja in sogenannte elektronische Steuerungen. Und da wird ganz unwesentliche Dinge gesteuert, also zum Beispiel so Sachen wie unsere Versorgung mit Lebensmitteln oder zum Beispiel die Herstellung von pharmakologischen Sachen, also von Medikamenten. Also es gibt da etwas, das klassische Kernkraftwerk, was sicher auch, weitergeben, was sicher auch, also nicht alle Horte, sondern bitte auch durchgeben, gell? Krisen zu übrigens. So. Ihr bleibt da oben, ihr seid echt hartnäckig, das muss ich sagen. Das stört dich bestimmt nicht, wenn ich hier noch was bunke, oder? Ja, Leute, noch ist da, also man kann sich das unnauer abholen. Nicht? Aber dann noch hingeben, bitte. Hier. Also gibt es noch einen, der dringend uns braucht? Dann würde ich mal sagen, Happy Birthday, oder? Sollen wir noch singen, oder? Wie sieht's aus?
Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Affa.
Nee, der Affa hat gar keinen Geburtstag. Aber mir verzeih jetzt dir. Der Affa hat gar keinen Geburtstag. Nee, wir sind nicht noch viel älter oder so ähnlich. Ja, klar. Neue 30 Grad CCC halt. Das ist kompliziert wie alles.
Alles,
ja. Das ist immer.
Und da ist es ja, das sind wir jetzt eigentlich Thema heute, Terrorismus. Und da wollen wir mal die V auf.
Ja, das halte ich mir zur Fehlentscheidung. Und ich finde es auch immer noch scheiße, dass wir, das machen wir an dieser Stelle jetzt auf Band, nur mal sagen, wir sind der galaktische Vereinigung von Lebewesen. Das finde ich wahnsinnig diskriminierend, weil es so viele andere Galaxien gibt. Und ich finde das völlig, also das ist was, ich hatte schon mal auf der MV beantragt, dass wir zukünftige intergalaktische Vereinigung für Lebewesen sind. Und es ist schon was, ich durchgegangen habe, weil ich so das Gefühl hatte, die MV war zu dem Zeitpunkt dann auch schon immer beschlussfähig. Das ist ein anderes Thema. Oder was weiß ich. Okay, egal. Also herzlich willkommen.
Von mir war der
Orangensaft. Das muss ein Notum sein. Das kann nicht sein. Okay. Also herzlich willkommen zum Thema Sicherheit von Produktionsmaschinen. Ich möchte gleich mit der Titelseite andeuten. Wie gesagt, das Thema passt sehr gut. Also hier steht auch so viel Sicherheit auf der Titelseite wie auch in der Produktionsmaschine. Und das ist auch ein Thema, das kann man gut während der Party diskutieren, wenn wir mehr wird es gleich sehen. Und bevor ich euch da ein bisschen was drüber erzähle, muss ich leider der Schabi langweilen, der ja, sag ich mal, Profi hier ist und wahrscheinlich mein härtester Kritiker hier wird, weil er nämlich blammert. Und der Rest muss mir wem alles glauben, das ist eigentlich eine Sache, die mir viel besser fällt. Aber gut, also ich schätze halt so ein bisschen um solche Geräte hier. Das ist jetzt eine Maschine, die schnell nicht wurscht. Das dachte ich vielleicht auch passend. Also ich habe jetzt aber keinen Wurscht mitgebracht. Ich habe auch gehofft, ich bin nicht der Einzige, der den Geburtstag nicht vergisst. Aber gut, egal. Ich hätte ihn ja auch vergessen, dass der Jürgen hat halt dran denkt. Egal. Nö, das ist eine Maschine, da ist von links nach rechts sind so 8 Meter. Und da tust du da oben bis zu 4 Wurst reinschmeißen. Und so eine Wurst, die ist so 4 Meter lang. Kennt ihr alle, das ist, wenn man so Wurst kauft, oder? Dann ist die so 4 Meter lang, oder? Und die kommt dann, es ist wirklich, ich habe das gesehen, ich war da in so einer Fabrik, das ist ein ziemliches Erlebnis, ehrlich gesagt. Erstens mal, wenn du da durch bist durch die Fabrik, hast du echt Hunger. Zweitens mal, weil da riecht es echt überall nach Wurst halt. Und, bitte?
Danach zwei Möglichkeiten, entweder Hunger oder Vegetarier.
Ja, weißt du, Vegetarier, das kennt man ja, ich bin ja eher indirekter Vegetarier und das lassen wir jetzt weg. Obwohl, nach Breska könnten wir wieder bringen, oder? Der Marco bringt das. Hast du mal einen Witz geklaut? Sehr clever von dir. Finde ich gut. Ach komm jetzt. Das diskutieren wir noch heute aus, aber nicht, wenn du kein Bier trinkst. Okay.
Hier denkt der Albert Einstein, sag ich.
Indirekter Vegetarier. Also das ist, wenn man gern Vegetarier isst. Okay? Für die Leute, die hier neu sind. Dann ist man indirekte Vegetarier. Okay, das ist also eine Produktionsmaschine, die speziell gemacht für indirekte Vegetarier. Da schmeißt oben, also eigentlich ist die eine Eilegemaschine, ist jetzt eine Rollmaschine und die wird dann Wurst da oben einstopfen und dann liegt die da halt so nach unten und dann zählt es da unten halt immer das Schäble weg. So, wir kennen das alle von der Sendung mit der Maus. Das ist jetzt ein Beispiel, die Technik, die da dabei verwendet wird, ist eigentlich aus IT-Sicht, also aus informationstechnischer Sicht, nicht anders wie bei anderen Produktionsmaschinen auch. Und das ist auch die gleiche Technik, im Prinzip, mit der man irgendwelche Windkraftanlagen zusammenschaltet. Das ist dieselbe Technik, mit der man irgendwo Atomkraftwerke steuert. Das ist die gleiche Technik, mit der man, ja, was weiß ich, was alles produziert. Also die Technik ist da immer die gleiche. Das ist also so wild. Ein Beispiel, was mir halt liegt, weil da hat es halt wirklich, also man hat da noch was gekriegt, deshalb dachte ich, ist vielleicht eine gute Sache. Also, wie sieht so eine Produktionsmaschine prinzipiell aus? Wir sind hier ja keine Maschinenbauer, muss man das kurz erwähnen. Also erstmal gibt es so einen Packer Stahl und daraus bauen die das Ding. Und dann gibt es da halt packerweise Servomotoren drin, aber es gibt halt auch Schrittmotoren drin und es gibt auch Linearmotoren drin und es gibt auch, weiß der Henker was, Motoren drin, so grob. Also die große Motoren, die Leistung bringen, sind Servos, klar, und der Rest sind halt sonstige Motoren. Und dann gibt es auch andere Aktoren, hier haben wir mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man halt irgendwelche Sachen zuschweißt, dann hast du logischerweise Heizung zum Schweißen und solche Sachen. Es gibt auch andere Aktoren in solche Maschinen. Nochmal ein Aktor. Und dann gibt es eben packerweise Sensoren. Klar, auch das Übliche hier. Wobei Sensoren, das ist schon sehr weit gefasst. Also zum Beispiel, wenn ich einen Code aufdrucke, dann möchte ich den auf der Packung vielleicht ein Stückchen weiter in der Produktionslinie wieder lesen. Und dann ist ein kompletter Codeleser, der unter anderem aus der Kamera besteht. Gell? Und ein kleiner Computer, der ist dann auch wieder ein Sensor. Also das ist sehr weit gefasst mit der Sensorik. Und Waage, ja klar, wenn man Wurst schneidet, muss man vielleicht nachwiegen, wie viel es war. Wie üblich, wenn man 2% Unterschnitt in der Packung laut EU-Recht haben darf, dann liegen da genau 98 Gramm drin, logisch, oder? Weil immerhin der Rest, das ist wegen der Genauigkeit, die man nicht erreichen kann, gemacht wurde, klar. Und es liegen auch logischerweise 97,8 Gramm drin, weil das ist verboten. Und es liegen aber natürlich auch mit 99,1 Gramm drin und eigentlich am besten auch mit 98,1 Gramm. Sonst wenn dann schon 98,0001 Gramm, weil sonst trifft man die Grenze ja gar nicht genau, die man eingeführt hat, weil man so genau gar nicht schneiden kann. Logisch? Okay, also so ungefähr funktioniert Produktionsmaschine in der Praxis. Ich hoffe, ich kann es so erklären jetzt für den interessierten Laie hier. Ich weiß jetzt, sind auch ein paar Profis da aus dem Schabi, keine Ahnung. Egal. Ah, okay, nochmal jemand. Wunderbar. Also funktioniert das grob. Und wie wird so eine Produktionsmaschine gesteuert? Also ich habe ein paar Tonnen Stahl, ich habe Aktoren drin, ich habe Sensoren drin. Logischerweise muss da irgendjemand das Ganze steuern, damit das Ding Wurst schneidet und nicht Pferde füttert. Und früher hat man das halt mit klassischer Steuer- und Regeltechnik gemacht. Die war auch durchaus mal mechanisch. Also sprich, man hat eine Welle drin gehabt, und die hat man Antriebe und dann hat man auf der Welle Nocke gehabt und da hat man vielleicht irgendwelche, ich sag's jetzt mal ganz laienhaft, ich bin ja kein Maschinenbauer, Stäbe dran gehabt und die haben immer kolpert, wenn die Nocke vorbeidreht. Gell? Und dadurch kriegst du halt die Drehbewegung vielleicht in eine Linearbewegung umgesetzt, so grob. Okay? Und das haben die Maschinenbauer stellerweise auch noch wirklich im Kopf. Also die bauen stellerweise ihre Software mit den Begriffen. Die hat also eine virtuelle Welle da drin und die hat virtuelle Nocke und die tut virtuelle Stäbe bewegen. Virtuell, natürlich, oder? Also das machen nicht alle Maschinenbauer so, aber durchaus kommt das in der Praxis vor. Ich habe das bei allen Maschinenbauern gesehen, die machen das konsequent so. Die gesamte Software ist quasi nochmal theoretischer Automat baut, der aus mit dem Paradigma Nocke und Welle arbeitet. Inzwischen hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Schlechtes Denglisch ist auch im Maschinenbau angekommen, endlich. Da fühlt man sich dann zu Hause oder wenn man aus unserem Metier kommt. Nämlich, die nennen solche Welle inzwischen Achse. Das ist ganz interessant, weil der Unterschied zwischen Achse und Welle ist eigentlich, dass eine Welle Antriebe wird und der Achse nicht. Eine Achse ist was, wo was rund läuft, aber es ist kein Antrieb drauf. Und inzwischen sagen die zu ihrer Welle Achse, weil es im Amerikanischen Axis heißt. Das hat sich wirklich wunderschön rückübersetzt und führt auch zu herrlichen Kommunikationsproblemen. Heutzutage hat man da sogenannte SPS meistens dran und meistens nicht nur eine, also sehr häufig sind da viele dran. SPS heißt speicherprogrammierbare Steuerung. Ich habe hier jetzt mal eine gängige Marke, sage ich mal. Ja, manche sagen, das ist eine süditalienische Marke, oder? Weil man nennt sie ja die Mafia. Die ist halt sehr häufig. Also sowas, so ein Computer, da ist ein Computer drin, den nennt man speicherprogrammierbare Steuerung oder zu gut Englisch Programmable Logic Controller oder PLC. Begriffe sind austauschbar. Und grob ist es für uns Informatiker eigentlich immer eine Von-Neumann-Maschine und mit gewohnter Ausstattung, also 0815 zwischen ARM9 und x86 habe ich die Dinger gesehen bis jetzt. Und da muss ich sagen, das ist jetzt eigentlich jetzt so ungewöhnlich, oder? Ungewöhnlich ist oft der Software-Stack, der drauf läuft. Das fängt davor ab, dass die Leute völlige proprietäre Software haben, die sie direkt auf dem Eisen laufen lassen. So was kommt vor. Und alternativ hat man drunter zum Beispiel irgendein RTOS. Also zum Beispiel sehr häufig habe ich gesehen, VxWorks, was eine Unix-artige Semantik hat, aber halt in Wirklichkeit kein Unix ist, sondern ein Real-Time Operating System. Und darauf läuft dann ein Binärklumpe und der ist komplett proprietäre Software. Also die Frage ist, ob sie Scheduling selber macht oder halt auch it. Und da Scheduling bei den Geräten so gemacht wird, dass man vom Programmierparadigma her das rückwärts macht. Also ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere von euch, mit den Threads und den Scheduler und Zeitschaber und Multitasking und so. Auf der SPS läuft es üblicherweise rückwärts. Da hast du dein Programm als sogenannter Task, aber der macht was sehr Seltsames, nämlich das Programm wird aufgerufen, dann läuft es durch Und wenn es fertig ist, wird es wieder aufgerufen, dann läuft es wieder durch. Und wenn es fertig ist, wird es wieder aufgerufen. Wen es an AWK erinnert, gell? Das geht in die Richtung. Also im Prinzip ist es AWK-Semantik mit einer sehr Pascal-ähnlichen Programmiersprache, wie könnte man sagen, oder? Die Programmiersprache steht ganz Pascal, weil wenn man Pascal kann, dann muss man Compiler bauen können, weil es Beginn und End gibt und deshalb gibt es noch Function, End, Function und dann muss man auch keine Compiler bauen können, dann reicht der Regex, oder? Grob jetzt. Also ihr ahnet, in was das rausläuft, das sei jetzt mal sonst nicht mehr dazu. Der Shabi hat ja einen Vortrag angekündigt, wie das genau funktioniert und deshalb verweise ich da mal jetzt schon mal drauf in die Zukunft. Genau, also irgendwie sowas läuft und ihr könnt euch vorstellen, wenn das die ganze Echtzeit ist, dass die Tasks haben, die immer aufgerufen werden. Und warum ist das so? Naja, wenn man das Programm durchliest und vorhersagt, wie lange das abläuft und dann stellt man ein, das muss in 100 Millisekunden fertig sein und dann rechnet das Ding halt nach, ist das in 100 Millisekunden fertig? Ja, natürlich gibt es keine Rekursion, logisch, weil sonst könnte das ja mal schieflaufen, gell? Und das mit der Schleife ist auch so, dass die immer festes Ende haben. Weil wenn it, dann könnte es ja mal schief laufen. Und also das sind alles Programme, die sind, das erzwingt das Programmiersystem, die sind im Regelfalle trivial vorhersagbar, trivial deterministisch und mit diesem Trick, mit diesem Pseudo-Multitasking, hi, darf ich dir Bier anbieten, oder? Nicht?
Wir müssen dir mal eine neue Batterie geben.
Ah, okay. Ja, dann kriege ich eine neue Batterie. Aber Moment, dann muss ich das nutzen. Also, das ist so die grundlegende Idee. Ihr seht, um hier Zeit garantieren zu können, muss man addieren können, oder? Logisch. Weil wenn du jetzt 5 solche Tasks hast, dann ist halt der erste immer und der zweite, gell? Und dann wird es an einer Stelle kompliziert, wenn es 2 mit 5 Millisekunden sind und einer mit 100. Aber ich glaube, mit Sortieren erreichst du echt schon viel. Also so ist es halt. Okay, also ganz schwieriges Geschäft. Und das Zeug läuft da drauf und ihr seht, so mit Zyklen sparen, um Strom zu sparen, das ist hier nicht so das große Thema. Okay? Grob. Wunderbar. Es gibt auch öfters eine Idle-Task, aber die ist so eine Geschichte, die lassen wir jetzt mal weg. Das darf dann der Shabi erzählen. Okay, was mit der Idle-Task so ist. Wunderbar. Okay? Es gibt übrigens auch inzwischen die erste SPS auf dem freien Markt, die freie Software hat als Stack. Ist jetzt nicht so gut für die anwesenden 3S-Mitarbeiter, aber ich muss es trotzdem leider erwähnen beim Chaos Computer Club. Das ist eine slowenische Firma, die heißt Smarte. Und die Serie heißt MC8. Die haben jetzt komplett umgestellt auf freie Software, auf ihrer SPS-Hardware. Aber da kann ich die anwesenden 3S-Mitarbeiter gleich wieder beruhigen, weil diese SPS hat 64 Kilobyte RAM. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, sowas kommt hin und wieder vor. Das ist eine SPS, die baut man hauptsächlich in Hotels ein. Und das ist ganz lustig, in welche Sorte, ihr könnt ja mal auf der Homepage, wenn ihr nicht gucke, in welche Sorte Hotels sie einbauen, da haben die Fotos drauf. Das sind nämlich Hotels, ein ganz großes, wo sie da damit ausgerüstet haben. Jedes einzelne Zimmer kriegt eure SPS, heißt Queen Elizabeth II. Das sind also wirklich eine ganz besondere Art von Hotels. Aber es ist jetzt eben so das erste größere freie Softwareprojekt, deshalb muss man das hier vielleicht mal erwähnen. Okay, also was ist das für SPS? Kann man das essen? Meistens bekommt es, weil jede zweite ist schon mal von der Mafia. Entschuldigung, nein, stimmt nicht. Jede zweite ist von Siemens, meine ich natürlich, das verwechsle ich immer. Und es gibt also 50% von Siemens und die sind so, wie Siemens ist. Also, so, wenn man die halt hat, dann, das ist kein schlechtes Zeug, aber es ist ganz lustig. Ich war, wie lange ist das her, Trisha? Ich glaube, ein Jahr oder so, gell, waren wir auf dieser Messe, diese Wurst- und Fleischmesse, und da siehst du dann Bildschirme, das sind die LCDs noch nicht super twisted. Also das sind nicht bloß Monochrom-LCDs und das sind nur die, wo du auch am Bankautomaten brauchen könntest, weil wenn du leicht schräg guckst, verschwindet das Bild. Kennt ihr die? Also das war für mich ein bisschen nostalgisch, weil so eine LCD, habe ich das letzte Mal gesehen, ich glaube 1992. Und die wird jetzt gerade ausgeliefert. Und das hat mich wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob Siemens da die gesamte Produktion vom Jahrgang 1992 noch komplett im Weltmarkt aufkauft hat und die seither ausliefert, oder wäre eure Erklärung, oder? Und die zweite Erklärung wäre vielleicht, dass es die Dinger tatsächlich noch irgendjemand herstellt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil da hat doch niemand mehr das Know-how, wie man sowas macht, oder? Also, keine Ahnung. Ja, gut, das kann ja nicht sein. Du meinst, es ist so wie ein COBOL-Programm, bloß in Hardware. Okay, das wäre natürlich möglich. Okay, das ist eine Erklärung auf jeden Fall. Also sowas gibt's. Das ist bei Siemens nicht alles so übel, da gibt es wirklich alles bis High-End, bis auch wirklich in brauchbar. Aber es ist eigentlich schon lustig, du gehst 2010 auf eine Messe und da werden solche LCDs gezeigt. Gell? Das ist schon irgendwie interessant, also auf jeden Fall. Okay, die anderen 50% sind, also in der FDP, das ist ja so eine Randgruppe-Partei, die kommt ja immer unter andere jetzt inzwischen, oder? Haben da vielleicht mal gehört, FDP, ist das nur bekannt, oder? Ach, der Schabi, scheiße, jetzt muss ich mich bei dir entschuldigen. Aber da wird es doch, das ist so ein Konzept, das war früher mal, kennt ihr vielleicht? Also ihr habt es vielleicht mitgekriegt, die Sozialistische Volksrepublik Schweiz, die hat euch jetzt gerade fester Kurs in Währung eingeführt, oder? Das letzte Mal, wo mir das hier in der Gegend begegnet ist, da war das in Sachsen, in Thüringen, in, wo war es noch überall? Ich glaube in Berlin-Ost, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg, gell? Habe ich was vergessen? Sachsen-Anhalt. Und die war damals nur so eine Art Staat zusammen. Kennen ihr vielleicht, die haben auch einen festen Währungskurs gehabt und mit genau dem gleichen Konzept arbeitet ja jetzt die Sozialistische Volksrepublik Schweiz. Also das ist ein Begriff, den könnte man heute vielleicht nicht mehr so, aber ich führe jetzt mal eigentlich eher einen historischen Begriff, man nennt das der freie Markt, vielleicht mal gehört. Ein bisschen im Aussterben Begriffe, oder? Also freier Markt, ich kann das auch kurz erklären, müssen wir hier beim CCC und dann an einem Geburtstag, da darf man das loswerden. Freier Markt ist, wenn das Politbüro in Brüssel entscheidet und das Parlament in Berlin muss es umsetzen. Kennt ihr das? Und freier Markt ist, wenn man zum Beispiel Banken und große Unternehmen verstaatlicht. Oder? Das ist der freie Markt, würde ich sagen. Also nur so, dass ihr den Begriff kennenlernt. Und 50% von diesem Bereich sind noch freier Markt. Okay? Das sind also so, die sind diese alten, ich weiß sowas, kennt ihr gar nicht mehr, Marxismus. Aber das sind diese alten Kampfbegriffe halt, oder? Freier Markt, nicht mehr ganz aktuell, aber mein. So, und, ja, oder wenn die, halt, ja. Also in diesem freien Markt gibt es natürlich auch immer ein Microsoft, das ist so im freien Markt, oder? Und die Rolle von Microsoft in diesem freien Markt hat eben eine Firma aus Kempten im Allgäu, was ich übrigens sehr sexy finde und auch ziemlich cool. Aber das ist nur eine zweite Frage. Und die Software ist übrigens an ein paar Stellen sehr gut und an ein paar Stellen richtig scheiße. Und wenn man da endlich Kontakt zu den Entwicklern kriegt, dann hätte da so ein paar Vorschläge. Das ist gar nicht so übel. Da könnte man mal diskutieren, vielleicht bei einem Bier oder so, oder zwei. Ja, zum Beispiel. Okay, es gibt aber auch freie Software inzwischen, das macht ein Freund von mir übrigens, oder zwei Freunde, das macht der Edouard Tisserand und der Laurent Bessin, zwei Franzose Jungs, mit denen ich gerade Projekt gemacht habe, und die haben hier ein freies Software-Stack, könnt ihr euch mal runterladen und anschauen. Und in dem Markt tummelt sich schon noch ein bisschen was anderes, also das sind nur die Platzhirsche, wobei Berremitz ist leider noch kein Platzhirsch, freie Software ist hier noch ganz dünn, aber 3S ist auf jeden Fall der Design wichtigste Platzhirsch in dem Markt, noch Siemens eben. Okay, und dann gibt es noch ein paar unter ferner Liefen.
Ist das IEC
61213, was ist das? Ach so, ja, Verzeihung. IEC 6F30 ist die Norm, wie machen wir ein SPS? Und IEC 61133 ist, welche Programmiersprache gibt es da? Und da gibt es ganz viele verschiedene Programmiersprachen und zwei davon sind nicht zum Klicken. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Programmiersprachen gibt es da quasi. Und zwei sind nicht zum Klicken. Eine sieht aus wie Assembler, die heißt AWL, das heißt Anweisungsliste. Sieht die bloß so aus, das ist ja genauso, wie es heißt. Und dann gibt es halt diese Pascal-ähnliche Sprache, das ist Structured Text. Also da hat irgendjemand versucht, in diesem Text auch mal Strukturen einzubringen. Das ist nämlich immer schwierig beim Programmieren, gell? Wir wissen alle, Programmierer heißt ja, ich nehme einen leeren Texteditor und fange an zu debuggen. Und jetzt kommen die Leute mit Struktur daher und so. Also das ist dann schon fast wie in Pascal. Und so ungefähr, das ist diese IEC 611-30-3. Wahrscheinlich hält sich wie immer niemand dran, außer die freie Software. Immerhin, hallo, es ist eine Norm. Und wir wissen alle, Norm heißt, das erste Gute an Norm ist, dass es so herrlich viele verschiedene davor gibt. Oder? Und das zweite ist, wir kennen ja auch einen Dialektsprecher. Oder? Also ich weiß da ein bisschen, von was ich spreche, weil ich einen IEC 611-30-3 Structured Text Compiler geschrieben habe. Eigentlich habe ich den IT geschrieben, sondern ich habe ihn aus der PDF generiert mit einem Standard von Nadine. Und seither weiß ich ein bisschen, erstens mal, dass der Typ, der diese PDF schreibt, dass er das mit Microsoft Word macht. Das merkt man, weil in der Grammatik sind typografische Anführungszeichen und die sagen, wahrscheinlich hat er vergessen, Autokorrektur auszumachen. Oder? Ja, exakt, es gibt ein Thema mit Bier, sonst geht's nicht. Also das passt perfekt auf diesen Termin. Das ist dann was, wo du, wenn du was rausgenerieren willst, wo dein Compiler dann ein bisschen, sag mal, eine erweiterte Syntax braucht, oder? Das zweite, also, Schabi, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, da leidet ja ich plus I drunter, sondern ihr macht es ja jeden Tag. Also, mein herzliches Beileid, aber an der Stelle darf ich bloß nicht laut sagen, wir müssen dir gratulieren. Nicht? Also, das ist schon so eine Geschichte, gell? Man kann sich ja vorstellen, wie der Standard geprüft ist, oder? Also die Testbench für die Spec, die ist Microsoft Word, oder? Offensichtlich. Also ich weiß, dass das auch in OpenOffice und wahrscheinlich sogar in LibreOffice gibt, aber ich nehme jetzt it an, gell, dass es OpenOffice ist. Gell? So gut, das ist eine zweite Frage. Okay, also beantwortet das deine Frage so circa. Also so ungefähr musst du dir das vorstellen. Okay. Jetzt haben wir also Computer, oder? Und seit den 80er, also Ende 80er, da möchte man immer so Kabel zwischen den Computern haben, oder? Also manche möchten das schon seit den 70er, aber das darf man halt gar nicht mehr sagen, weil das sind ja gar keine PCs dann, gell? Aber sonst möchte man halt auch so Kabel haben. Also man hat irgendwelche Netze dazwischen. And if you can, you can. Und if not, you cannot. Oder? Weil dann hast du vielleicht Schlimmeres. Und das ist eine aufsteigende Reihenfolge, eine absteigende Reihenfolge jetzt. Es gibt, und das ist das untere ist übrigens ein sehr interessantes Thema, das muss man sich genau angucken und das untere ist ein freier Standard, gell? Das ist ein ISO-Standard, den du nur implementieren kannst, wenn du Hardware von jemandem kaufst, der da ein Patent drauf hat. Das ist also wirklich völlig frei und offen. Firma Beckhoff macht das. Gar nicht so dumm auf den ersten Blick, aber halt auf der erste. Das ist nur ein anderes Thema. Ich sag da mal ein bisschen was drüber. Oh ja, weißt, aber es wäre eigentlich schon nett gewesen an der Stelle, wenn es vielleicht nicht ganz so wäre, oder? Also, dass der Rest besser ist, Powerlink ist auch besser. Ich habe es nicht mehr draufgeschrieben, weil Powerlink ist, glaube ich, inzwischen tot wie ein Friedhof, oder? Da gibt es noch ein paar Leute, die machen das und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich beobachte das halt, was der Herr Beckhoff hier treibt und ich finde den extrem clever und der zieht hier eine Nummer ab, die, glaube ich, in diesem Markt alle Player gefährlich wird. Also, ich glaube, das könnte auch mal für die Firma 3S höllengefährlich werden, was der Mann abzieht. Der ist nämlich clever ohne Ende, offensichtlich. Also da gibt es jetzt jemanden, der versucht, vielleicht doch auch der Microsoft zu werden, aber dann gleich mit der ganzen Plattform. Und das macht er wirklich extrem clever. Und ihr wisst, Microsoft-Methode, also der Mann hat da offensichtlich Microsoft-Methode. Nach meiner Analyse oder so wie ich das sehe, ist es halt so, Microsoft-Methode ist, beherrsche die Plattform, dann beherrscht der Markt. Und das bedeutet, man muss alle Standards setzen, oder? Und die Standards, die scheinbar offen sind, die muss man in proprietär besser anbieten, aber in jedem Fall gehört er ins Patent. Und das ist halt clever im Markt und ich glaube, das ist das, was ich über die Firma Beckhoff hier in dem Vortrag sagen möchte. Das wird uns in dem Markt sicher noch viel Spaß bereiten. Eigentlich, Beckhoff macht zum Beispiel EtherCAT, aber die schauen gute Kunde von einer gewissen Firma in Kempten, die man jetzt nicht dauernd nennt. Und die kauft da, glaube ich, Software ein. Die haben sich aber entschieden, dass sie die Entwicklungswerkzeuge nicht kaufen, sondern Compiler und Stack und machen die Entwicklungswerkzeuge mit Visual Studio selber. So ungefähr, weil ansonsten bastelt die berühmte Firma aus Kempten nämlich ihre Entwicklungswerkzeuge auch selber. Also es gibt da, das muss man jetzt vielleicht mal erwähnen, es gibt auch andere kommerzielle Stacks davon, aber wenn ihr jetzt, ich bin jetzt ein paar Jahre in dem Markt unterwegs, das liegt einfach daran, ich habe ja mal so ein Navi gemacht und das hat ja nicht funktioniert, ich bin pleite gegangen mit dem Projekt in der Finanzkrise leider und dann musste ich halt danach halt auch irgendwie wieder was machen, gell? Und dann hat mich ein Bekannter von mir gefragt, der wie ich Juro ist bei Jugendforscht, ob ich Lust hätte, ihm da ein bisschen zum helfen, hätte Softwareprobleme, er macht Maschinenbau. Und das hat jetzt zu diesem Vortrag geführt. So grob. Und ja, und deshalb habe ich mich jetzt halt dabei ja mit dem Thema beschäftigt, noch nicht so lange wie andere vielleicht. Und kann jetzt halt so sagen, das sind halt so meine Eindrücke, oder, aus diesem Markt. Also eigentlich hat man so das Gefühl, der Markt öffnet sich, aber gleichzeitig ist da ziemlich viel proprietärer Druck drin. Ihr Market Siemens Anteil 50%, ist schon Wahnsinn, oder? Okay.
Profibus, dahinter steckt noch Siemens.
Ja, ja, natürlich.
Wer steckt hinter
Ken? Das ist ganz interessant. Ich glaube, Ken ist hier wirklich der einzige offene Standard, oder? Wo es auch eine internationale Vereinigung gibt. Das ist übrigens die CIA. Das ist ganz nett. Neue IT ist, was ihr jetzt meint. Also IT die Leute, die Menschen für verschiedene unterschiedliche Anwendungen von Befragungstechniker in der Maghreb ausfliegt und was jetzt nämlich funktioniert. Sondern das ist wie heißt das Zeug? Ken International Association oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt, die kann ja nachgucken in der Netz. Genau, Ken ist Controller Area Network. Ja, genau, deshalb, genau, und deshalb referenziere ich dich jetzt mal. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Also ich hoffe, es hat hier einen Ken-Vortrag gegeben, ich hoffe, das wurde erzählt. Ich passe. Keine Ahnung. Möglich. Weiß ich nicht. Okay, aber ich weiß halt, dass es inzwischen von der CIA vertreten wird, das fand ich recht lustig. Das ist schon eine nette Idee irgendwie. Oder? Jetzt ist das schon weg, aber man könnte vielleicht, wenn man da sich selber so einen Bus ausdenkt, könnte man es vielleicht von der NSA vertreten lassen oder so. Ja, genau. Es gibt Ken Open, aber Ken Open ist nur eine ganz andere Geschichte, das gehört hier nicht in die Reihe, sondern Ken Open ist eine Idee, wie man Netzwerkprotokolle stapeln kann. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich mit diesem Vortrag natürlich hin will. Also inzwischen gibt es ganz neue Ideen im Maschinenbau, zum Beispiel man kann TCP/IP machen. Oder man kann, fett, oder? Oder man kann zum Beispiel Netzwerkprotokolle auch aufeinander aufbauen lassen. Das ist eine neue Idee, ihr wisst das, oder? Das hat es ja bis jetzt nicht gegeben, zumindest kaum im Maschinenbau. Weil ich bin auch schon gefragt worden, also wo ich gesagt habe, Leute, machen das doch so und so. Und dann hieß es, ja warum? Wir haben doch hier zum Beispiel Ken. Und da können wir doch Daten übertragen. Wozu brauchen wir jetzt das Protokoll oben auch noch? Und da kannst du ja kaum widersprechen, gell? Wenn du Ken hast oder auch Ethernet oder EtherCAT oder Profibus oder was auch immer, du kannst ja schon Daten übertragen. Wozu braucht man dieses Zeug da oben drauf überhaupt, oder? Und das ist was dann Teil der Aufgabe ist, das Menschen zu erklären. Okay, ihr ahnet, was da vielleicht ein Problem sein kann, weil momentan, also absteigender Ast, wie gesagt, ihr ahnet, wo das Problem vielleicht liegen kann, wenn das Verständnis eben in dieser Richtung ist, dann ist das natürlich, eigentlich ist es mehr fertig, wenn man ein Bit von links nach rechts kippen kann, gell? Weil dann hat es ja schon drei Zustände. So. Ha ja, ihr kennt das, oder? Ups, was war das jetzt? Genau, also absteigend endet das Ganze natürlich in, ja, ich habe einen Draht gemacht zwischen meiner Pio und meiner Pio, oder? Logisch. Da endet es. Und da habe ich mir auch ausgedacht, wie ich da ein Signal drauf gebe und es tut tadellos. Also ihr seht Netzwerke, oder? Das ist klassische Netzwerktechnik auf jeden Fall. Und es gibt auch Kenner Open, das ist dann so ein Stapel oben drauf, wo keiner so genau, wozu man das braucht. Der Herr Beckhoff ist da wieder cleverer, der weiß nämlich ganz genau, wozu man das braucht und hat da gleich mal bei Kenner Open geerbt und da unten eben nicht nur Kenner drunter, sondern auch EtherCAT zum Beispiel und so. Also das ist, wenn auf die Leute nicht alle unterschätzen, aber in dem Markt selber, bei den Maschinenbauern, ist das recht rustikal. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Wie wird jetzt mit der Außenwelt kommuniziert? Das sind die zwei häufigsten Techniken, die da angewendet werden. Ich habe es jetzt übersetzt. Also, so wie es in der Klammer steht, heißt es Maschinenbau und das links ist dann für euch. Also, da gibt es natürlich TCP/IP, oder? Und wenn du das hast, dann kannst du wirklich mit allem kommunizieren, oder? Ganz interessant, wenn man die Leute dann auf rfc-editor.org hinweist und die dann zuerst mal entsetzt sind, dass es da wirklich ganz viele Sachen gibt. Also, das ist nicht so, dass es da bloß manches gibt, sondern wirklich viele Sachen. Und jetzt müssen wir mal eine Lanze brechen für die Leute, die das machen. Wenn ihr euch nämlich mal anguckt, wer da sitzt in den Unternehmen und die Maschinen baut, dann sind es, das wird euch jetzt alle schockieren, im Wesentlichen erstmal Maschinenbauer. Das sind Ingenieure, die nehmen Stahl und basteln da Zeug damit. Und dann gibt es eben noch, das sind die Leute, die dann auch für die Computer zuständig sind, weil die funktionieren nämlich mit elektrischem Strom, so haben die das gehabt. Das sind die Elektrotechnik-Ingenieure, oder? Und dann sind wir fertig. Und das ist was, wie der Markt eben bis vor einiger Zeit noch fast zu 100% ausgesehen hat. Und inzwischen ist der Markt eine Riesenbewegung, weil nämlich die Ingenieure auch gar nicht blöd sind, sondern die haben gemerkt, dass ihnen was fehlt. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man jetzt in diese Welt einsteigen soll und hat bis jetzt so geschafft, oder? Und die Maschine läuft und die Maschine, was die da macht, das kann ich euch sagen, grenzt an Zauberei. Ich habe das gesehen, wirklich, das ist... Schaut euch die Sendung mit der Maus an, aber mal it bloß mit diesem Internet-Ding, oder? Es gibt da andere Filme, die gemacht haben, wie jetzt Internet erkläre, das ist auch sehr gut, das stimmt, aber die haben andere Filme gemacht. Ich habe es gesehen, Hochgeschwindigkeitsaufnahme, du stehst vor dieser Schneidedinger da, den ich da vorher gezeigt habe. Den ich da vorher gezeigt habe, als Beispiel jetzt mal. Ne? Dieses Ding. Das schneidet Rädlerwurst mit der Genauigkeit von Hundertstel oder Tausendstel Gramm, ich weiß es nicht einmal genau, Rädlerwurst. Das Laser vermisst die Wurst, oder auch wenn du einen Schinken einlegst, gell, das ist nämlich jetzt so ganz regulär. Das Laser vermisst das Ding und schneidet dir 98,00001 Gramm drauf. Aus einem Schinken, der so eine Form hat. Oder? Wie geht das? Und das Ding schneidet in einer Geschwindigkeit, das ist bloß ein Beispiel, die sind alle so Höllenmaschinen, das schneidet in einer Geschwindigkeit, dass du hier eine Packung hast, drrr, zack, drrr, zack, drrr, zack, drrr, zack. Und was das Ding währenddessen macht, ist, es nimmt die Packung auch zurück beim A-Schnitt, also es fährt sie ein bisschen weg vom Messer, macht der A-Schnitt, das Falten ab, fahrt sie wieder zurück und schneidet drauf und das ist ein Fullspeed. Und das kann man nicht glauben, bis man es gesehen hat, ehrlich gesagt. Ja, ja, natürlich innerhalb einer Verpackung. Und das Ding macht dann auch 4 oder 8 Bahnen gleichzeitig. Und das macht es dann in Fullspeed. Und auch gemischt. Also man steht da, also haltet die Leute nicht für blöd jetzt. Das sind halt keine Informatiker. Und ihr könnt euch überlegen, was das eigentlich heißt. Das sind Künstler, wirklich. Das sind wahre Künstler, was die Maschinenbau macht, was die in der Elektrotechnik macht. Das ist eine Kunstform, was die ausübt. Das ist unglaublich. Also du stehst da und klar, was kostet eigentlich das Gramm, oder? Was kostet eigentlich das Gramm, wenn ihr ein paar Millionen Packungen macht? Jeweils ein Gramm. Was sind eine Million Gramm? Tonne, oder? Also, wie viel... Um wie viel Tonnen gotzen, wenn ihr Gramm Zwiebeln habt, oder? Das darf man nicht ganz vergessen. Also die Leute, die das machen, die interessieren sich eigentlich für unser Geschäft zunächst mal im Dreck. Und damit haben sie erst mal recht. Und jetzt kommen wir ins Problem. Sie haben eben nicht mehr recht. Weil diese Leute fangen an, haben jetzt alles 100% auf Computertechnik umgestellt und jetzt vernetzen sie die Rechner. Und was passiert? Ich meine, herzlich willkommen, liebe Maschinenbauer, in unserem Metier, oder? Da kennen wir uns aus und da können wir euch schon mal sagen, wo es knallt wie Sau. Und so sieht's aus.
Vielleicht sollte man noch über die Standzeiten sagen, sie bauen eine Maschine, lassen diese Maschine 40 Jahre lang laufen, weitere 30 Jahre wird die Maschine renoviert. 70 Jahre.
Ich glaube, das macht heute niemand mehr.
Oh ja.
Also das, was ich gesehen habe, das ist teuer. Also 26 glaube ich, aber 70, ich glaube, die schmeißen aus, weil die ist teuer.
Wieso?
Weil es jetzt langsam
ist. Wenn das Metall läuft, die Maschine steht da, die Maschine ist abgeschrieben, die Maschine kostet kein Geld, die Leute wissen
nicht mehr. Das ist klar, aber ich habe gesehen, also die Kalkulationen, die ich kenne, sind, ich sag mal, dass eine Maschine 25 Jahre alt ist, ist ganz normal, das passiert. Da würde ich jetzt nur nicht Ja sagen, nur nicht Nein sagen. Aber 70 Jahre in meiner Arbeitszeit kostet Hölle Geld, gell? Das darf man nicht vergessen.
Es kommt
darauf
an, was
man mit der Maschine macht, ja, auf jeden Fall.
Wenn du mit der Maschine, so wie dort, die Wurst wahrscheinlich 24 Stunden lang durchschneidest, dann stimmt es ja, dann kalkulierst du da anders. Wenn du die Maschine einfach aber dastehen hast und für, sagen wir mal, 3-4 Stunden am Tag laufen lässt.
Also was stimmt ist, die Maschinen kosten ein Höllengeld. Das ist so. Also wir haben die billigste Maschine hier sind sechsstellig in der Anschaffung und die Investitionen sind auch gerade 7- bis 8-stellig. Das ist ganz normal, das ist nicht ungewöhnlich. Und dass man das natürlich über eine längere Zeit sieht, als jetzt nur über 2 Jahre, ist ganz klar. Das ist nicht wie Computertechnik, bitte.
Es gibt so einen Hersteller, etwas nördlich in Heidenheim, der macht so Papierherstellungsmaschinen, so ungefähr jedes dritte Papier weltweit, egal ob Zeitung, Klopapier oder Verpackung, kommt aus einer Maschine von dieser Firma. Und da geht also die Preisklasse nach oben bis ungefähr eine halbe Milliarde Euro.
Ja, das glaube ich ungesehen. Bei Papiermaschinen glaube ich, das
ist
ungesehen.
Wie lange ist die Laufstrecke, wo das Material
herkommt? Glaube ich ungesehen in einer Papierfabrik.
Das Ding darf auch nicht stehen bleiben, weil da kostet jeder Tag Millionen.
Ja.
Also ich habe von einer Spinnspulmaschine gesprochen, die Garn reinigt. Die ist 1936 entwickelt worden. Und als ich das letzte Mal im Ausland rauskam, 1986, habe ich Roboter nur erneuert an der Maschine und die läuft heute auch noch.
Also ich glaube schon, dass du das 1986 gesehen hast, aber was ich inzwischen an Produktivitätssteigerungen gesehen habe, glaube ich, dass die Fälle selten sind geworden. Also was ich sehr häufig sehe, ist, die Maschinen werden natürlich über 10 Jahre abgeschrieben höchstens, also niedrigstens, ist ganz klar. Und die Maschinen, die ich gesehen habe, sind noch gerade mal 25 Jahre alt, also das wundert mich nicht. Aber ich sehe inzwischen in sehr vielen Bereichen, dass die Maschinen wirklich, die ich draußen sehe, 15 Jahre alt vielleicht sind im Schnitt, würde ich sagen. Das ist nicht so, dass die Maschinen noch 70 Jahre alt sind und weil es sich nicht mehr rechnet. Weil das ist eine unglaubliche Produktivitätssteigerung gekommen.
Ja. Nochmal, diese kleine 80 Millionen Volk Deutschland befriedigt 25% des Weltmaschinenanlagens.
Ja, das ist vielleicht was, das muss ich hier auch noch für die Kamera sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Weltmarktführer gesehen wie im deutschen Maschinenbau. Es ist unglaublich, hört sich auch ein bisschen lustig an, ist auch lustig, weil die sind alle hochspezialisiert, jeder in seiner kleinen Nische, aber der Weltmarktführer mit Marktanteilen, gerne auch mal über 50% Welt, ist sehr häufig ein deutscher Maschinenbau. Also das ist wirklich, es ist unglaublich, was hier abgeht. Das war mir vorher, bevor ich in den Markt war, nie so klar, wie das funktionieren kann. Aber es ist ein Fakt auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall, dass wenn ich hier lästere und ich werde jetzt richtig ablästern, weil es nämlich sein muss, weil es wahr ist, und ich werde ausgerechnet an unserem Geburtstag auf gar keinen Fall Wahrheit vermeiden. Das, und bei Bier schon dreimal nicht, oder? Im Zweiten? Du fahrst schon.
Ja, aber du kannst mal sprechen.
Doch, doch. Nach 2 Bier kann ich sprechen. Also die Frage stelle ich, was sie dann sagen.
Aber kann ich mir aufhören.
Ja, das ist auch ein Problem, aber der kann ja nicht im Gottefilm aus, weißt du? Im Gottefilm aus. Okay, jetzt gehen wir da nochmal durch. Also, das muss man vielleicht alles mal sagen. Mir redet hier über Leute, die zur Software gekommen sind wie die Jungfrau zum Kind. Das war nie ihr Thema und auf einmal explodiert die Software in diesem Bereich und das ist jetzt. Also, ich habe einen Kunden, Die haben 4 Pickroboter, die gleichzeitig auf derselben Linie picken und untereinander koordiniert im Algorithmus sind. Und die müssen nicht nur möglichst gut sein, das ist ein Problem, was man gar nicht unbedingt optimieren kann übrigens, weil es manchmal gar keine optimale Lösung gibt, sondern, und die machen die Robotik selber übrigens. Also mit SPSen. Übrigens, ich sage jetzt nicht, wo die Software herkommt, aber es ist in Süddeutschland. Also sehr südlich. Und also nicht die Software, mit der Roboter programmiert ist, sondern die Software programmiert ist, mit der Roboter programmiert ist, um es genau zu sagen. Die Software, die machen die selber und das ist wirklich eine hohe Kunst, was sie da machen und das sieht echt geil aus. Ihr kennt das vielleicht in Star Wars, oder? Was ist denn das? Ich glaube, das ist Episode 2. So ungefähr sieht das aus, wenn die Roboter zusammenarbeiten, oder? Nur halt live. Also schon ein ziemlich abgefahrenes Zeug. Okay, also deshalb, wenn ich hier loslässt, muss man so fair sein, das alles dazu zu sagen, aber jetzt kommen wir genau ins Problem. Die Leute haben Fokus. Die kümmern sich bis jetzt einen Dreck um Informatik und einen Scheißdreck um IT. Sondern IT ist ein Werkzeug, mit dem sie ihr Zeug bauen. Und die haben noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil sie es nie mussten. Das war nie ihr Thema, was es eigentlich sicherheitstechnisch bedeutet. Eigentlich ist Sicherheit ein Riesenthema. Da kann man SPSen für die Sicherheit, also zum Beispiel, wenn eine Schutztür aufgeht, gell, da muss man eine SPS von einem speziellen Hersteller kaufen, weil diese SPS, die muss zertifiziert sein und Sicherheit ist ein Riesenthema. Und die Leute beginnen jetzt, das Zeug zusammenzustecken, um im Internet zu verbinden. Halleluja. Und das ist so ein bisschen mein Thema. Ich gehe da mal durch. Also, das ist so ungefähr, um was es geht. Das ist, was die machen. Wenn sie dann eine Verbindung haben mit der Außenwelt, dann läuft da OPC drauf. Das ist ein Standard, der leider an Microsoft angelehnt ist. Das ist ein großes Übel. Das ist eigentlich die Pest, die in dieser Branche vorherrscht, das ist ein Protokoll, was über DECOM geht und üblicherweise über DCE-RPC implementiert ist. Und ja, das könnte man auch schnell implementieren und performant und in brauchbar und nicht so oft abstürzend. Und ratet mal, wer die Referenzimplementierung vorgelegt hat und wo die überall eingesetzt wird. Ich würde sagen, in den Systemen, die ich gesehen habe, im niedrigen dreistelligen Prozentbereich. Und diese Implementierung ist scheiße. Das Protokoll ist Dreck, aber die Implementierung ist grottig. Und das ist ein Riesenproblem. Also es wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. DECOM ist die Idee, wie man Object Linking in Embedding übers Netz machen kann, was sowieso schon keine gute Idee ist, weil es auch keine gute Idee ist, Object Linking in Embedding zu machen. Deshalb ist es übers Netz zu machen, ist echt keine gute Idee. Und mit DCE, also mit Distributed Computing Environment, hätte man noch ein bisschen was machen können, oder? Und DCE-RPC ist auch nicht so übel, aber die Implementierung, an die wir jetzt alle denken, die ist es auch. Gute Nacht Amerika, wo immer Sie sind, gab es mal in der Fernsehserie. Und das trifft hier auch ziemlich gut zu. Also der Nachtfalke ist unterwegs und das bedeutet, wenn du versuchst, hier Daten zu kriegen, geh mal davon aus, dass es abstürzt. Und wenn es gerade nicht abstürzt, ist es bocklarm. Und darüber kriegst du jetzt die Daten. Aber du kriegst sie schon mal über TCP/IP, gell? Das ist schon mal gut. Nee, OPC-UA hängt nicht mehr an DECOM, sondern an XML. Und über XML-RPC sage ich jetzt lieber gar nichts. Also das ist, wir ersetzen grottig durch, ich erwähne es nicht. Also es ist wirklich, also DCEUA, die haben sich ja wenigstens mal ein Objektmodell einfallen lassen. Also dieses Ding hier arbeitet auf Publish Subscribe mit einem hierarchischen Verzeichnis von einzelnen Variablen. Ohne Scheiß, also ich mache hier keine Witze. Das ist wirklich wahr. So was denkt sich jemand aus und ich habe kürzlich auf den Kalender geschaut, anscheinend 2011. Also es ist unglaublich. Und bei DCEUA, was der Schabi hier gerade erwähnt, haben sie sich wenigstens mal ein Objektmodell einfallen lassen. Das ist zwar nicht besonders clever, aber es ist immerhin mal eins. Das ist ja schon mal was. Und sie haben sie auch, und jetzt machen sie XML. Und es gibt Bereiche, wo XML echt eine gute Idee ist. Und dann mache ich auch gerne XML. Und das sage ich als Hacker. Und das darf man eigentlich gar nicht sagen als Hacker. Da wird man ja schon allein deshalb, wenn man die Buchstaben X, M und L in dieser Reihenfolge erwähnt, oft öfters mal gebasht. Aber zu Unrecht. Aber es gibt Bereiche, da sollte man es nicht machen. Und da macht man es. Also das ist, ob OPC-UA jetzt wirklich der große Bringer wird, da habe ich noch leichte Vorbehalte. Also wir möchten eigentlich gerne Produktionssysteme konstruieren, möchten die Produktionssysteme als verteiltes System sehen. Und also im Sinne dessen, wie es man im Anlagenbau schon in den 70er Jahren gemacht hat, dass ich eben Distributed Controlling Implementation, heißt das glaube ich, DCI, oder? Habe. Und das hätte ich jetzt gerne in meinen modernen und mit einem verteilten System eben und nicht mit, ihr könnt euch vorstellen, wie das in den 70ern war, bis es mal in der WEX gelandet ist, was da so alles an den Pipelines zum Beispiel installiert ist, gell, um Daten zu sammeln. Aber davon ist man mit, ich fürchte, mit OPC-UA weiter weg als je zuvor. Ich habe mir dann erlaubt, selber was zu basteln. Ich bin es ja gewohnt, dass wenn ich keinen OPC habe, dann mache ich mir halt eins, gell. Das ist nicht das erste Mal und deshalb mal wieder eins gemacht. Ich nenne das Realtime-RPC, das ist so die grundlegende Idee, dass ich so ein paar Bytes durch die Gegend schiebe und da was reinkodiere. Und ich habe mir erlaubt, ein Korba-Gateway drauf zu machen. Hätte ich mir auch sparen können, es gibt ja Korba Realtime, gell? Kennt ihr vielleicht? Hat vielleicht der eine oder andere mal gehört. Aber Korba Realtime sage ich lieber auch gleich. Ich habe es mir angeschaut und habe mir dann überlegt, ich mache da was Eigenes. Ich glaube, mehr brauche ich jetzt über mein Urteil nicht zu sagen. Korba hat das Problem, dass es wirklich feature-complete ist. Das kann auch ein Problem sein. Also, es ist nicht so, es ist auch ein Vorteil. Aber es kann auch ein Problem sein, vor allem wenn du in Richtung Realtime kommst und welche Nebenbedingungen du da listenweise hast, damit das nicht bricht. Gell? Und dass dann genau das nicht da ist, was du brauchst und das, was du eigentlich haben wolltest, es gibt. Weil das ist Realtime. Mein Resümee war, ich mache da was Eigenes. Ich weiß nicht, Korba kennt vielleicht der eine oder andere, oder? Das ist ICE und nur halt als Standard und in alt. Kennt ihr vielleicht, oder? Nie gehört. Korba sagt euch nichts. Korba, no check, quick.
Sehr schön.
Er hatte ein Wort dazu. Perfekt, okay. Wollen Sie sagen. Okay. Sehr schön. Also was ich gemacht habe, ist, ich mache mein eigenes RPC und Gateway, das links und rechts nach Korba ist gut. Oder? Und wenn es auf der SPS läuft, dann ist da nie Korba drin, aber es sieht OC Korba und es gibt auch eine Idee. Kommt sie bekannt vor, schon. Wahrscheinlich. Okay. Was ist denn die OSINT-Welt? Man wird es kaum glauben. Die OSINT-Welt, das ist Windows XP, das frevle ich hier jetzt mal ganz locker weg, weil es ist eine Wahrheit. Also die Außenwelt ist, dass wir alle ja auf Windows 7 umstellen wollen. Das ist die Außenwelt, könnte man sagen, oder grob. Ihr werdet auf diesen ganzen sogenannten, die nennen das Industrie-PC oder IPC, ich habe früher immer gedacht, IPC steht für was anderes, aber die TLAs, die kann man ja, die Three-Letter-Acronyms, die kann man ja auch reusen, oder? Es waren nicht alle NextTLA draus, sondern manche machen dann Reuse und IPC heißt hier Industrie-PC in dieser Branche. Und was ist das? Es ist halt eine Büchse, quasi Notebook-Technik, nur im ganz seltsamen Gehäuse, wo man da reinschrauben kann, oder? So ungefähr. Und hat öfters mal einen Flachbildschirm und ist ein bisschen sperrig. Also Notebook-Technik war nicht für außen gemeint. Ihr erinnert euch, außen heißt ein paar Tonnen Stahl, oder? Also das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein PC aussieht, wenn da innen ein Notebook ist und außen sind ein paar Tonnen Stahl, das ist ungefähr. Also das ist so das Handling, was die Dinger haben, könnte man sagen. So sehen die auch aus. Und darauf läuft üblicherweise WXP. Und darauf läuft ein sehr gut gepflegtes WXP, weil wir haben ja eben die Zeiten gehört, wie die Maschinen installiert sind und so lange läuft es auch. Also nicht nur gefühlt. Es läuft auch gefühlt so lange. Also gefühlt läuft es eigentlich schon länger. Also es ist öfters mal ein WXP, wo man mal einen neuen Service Pack drauf machen könnte, zum Beispiel Service Pack 2 oder so. Und es ist, manchmal ist Service Pack 2 auch schon installiert und manche pflegen das wirklich sehr gut, die gehen dann hin und machen da wirklich so zweimal pro Dekade ein Update. Also das ist nicht so, dass die alle völlig veraltet sind, sondern da ist auch ein bisschen Pflegeaufwand, ist da schon dabei. So, das ist jetzt so, sind so nur so meine Eindrücke mal zusammengefasst. Und da läuft üblicherweise eine Visualisierungssoftware drauf. Das ist auch eine Kuriosität, die eben aus diesem Markt kommt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die Leute Maschinenbauer sind und wenn alles maschinenbautechnisch beherrscht ist und wenn der deutsche Maschinenbau eben nun mal die Welt im Maschinenbau regiert, dann hat natürlich jeder die Sicht auf das Produktionssystem, dass das Maschinen sind und die werden dargestellt, oder? Logisch. Diese Sicht, dass man, ja, ich sag mal, dass man eben ein Produktionssystem macht Und dass man sagt, da habe ich Standorte und in den Standorten sind Linien und in diesen Linien sind Maschinen und die sind eigentlich Bausteine von Produktionssystemen, diese Sicht hat eigentlich keine Sau. Das ist etwas, in dem Bereich arbeite ich da und versuche das den Leuten klarzumachen, dass es eine gute Idee sein kann, wenn man eine Systemsicht macht. Aber das ist nicht verbreitet, sondern momentan ist das so, man sieht es an der Sprache. Also die Leute reden davon, dass sie eine Maschine haben und was die tut, muss man jetzt anzeigen, oder? Und das ist Visualisierungssoftware. Also das ist halt so eine Nummer. Und so läuft das dann auch und sehr häufig läuft das dann eben über dieses OPC. Das ist so der Standard, könnte man sagen. Es gibt auch andere Methoden, aber eben, das ist sehr häufig. Und dann ist es so, dass heutzutage die PCs vernetzt sind und da trifft man dann recht konstruktive und interessante, kreative Ideen. Also ich habe das in Produktionsnetzen zum Beispiel gesehen, dass immer, wenn ich den gleichen Typ Maschine habe, dann hat die auch die gleiche IP-Adresse zum Beispiel. Also an der IP-Adresse kann man erkennen, was das für ein Typ Maschine ist. Wenn du da zum Beispiel 4 Mehrlagenpuffer hast, dann haben die viermal die gleiche IP-Adresse, oder? Weil man ja an der IP-Adresse sieht, was das für eine Maschine ist. Und dann hat man ja rausgekriegt, dass es vielleicht dann so ein Problem geben kann anscheinend, weil IP ist ja scheiße, oder? IP ist blöd, weil dann hast du dir jetzt ein Konzept gemacht, wie du die IP-Adressen vergibst. Und das ist also wirklich passiert. Ich kenne solche Systeme, die laufen. Und das sind ein paar Tausend, wenn es die so sind. Jetzt in diesem Beispiel. Und dann hat man sich überlegt, wenn ich jetzt natürlich OPC machen will, weil das läuft ja über DECOM, was über DCE-OPC läuft, was über TCP läuft. Gell? Das sind ja irgendwelche komischen, warum man da so viele Sachen braucht, ist ja irgendwie schwierig. Und unten brauche ich TCP und wenn ich jetzt TCP machen will, von einem Rechner auf den zweiten und beide Netzwerkkarten haben die gleiche IP-Adresse, dann könnte da ja möglicherweise ein technisches Problem sein, oder? Und das ist recht clever gelöst, weil in der Mitte gibt es einen Computer, der hat ganz viele Netzwerkkarten und die haben auch alle die gleiche IP-Adresse, oder? Und klar, es ist ja nur ein Computer und da kann man hin verbinden und dann läuft ein Prozess und der Prozess, der tunnelt durch. Logisch, oder? Das ist ein TCP-Gateway. Habe ich gesehen, läuft in tausenden von Installationen, habe ich gesehen, funktioniert auch. Hat mich ein bisschen Mühe gekostet, Überzeugungsarbeit, die Leute zu überzeugen, dass man das auch anders machen kann. Das haben sie mir dann, als ich es bewiesen habe, haben sie es geglaubt. Und es kann auch ein Problem geben, wie man das jetzt noch abwärtskompatibel, also weiterführt, oder? Weil wir sind in einem Markt, da läuft die Maschine auch mal bis zu 70 Jahre, habe ich heute gehört, oder mal 25 Jahre auf jeden Fall und 15 Jahre ist normal. Und das muss man eigentlich abwärtskompatibel sein. Und ihr seht, wo das Problem liegen könnte an TCP-IP, oder? Das ist auch ein Protokoll, also TCP-IP ist ein Protokoll, oder? Sagt man so, kennt ihr das? Und das ist ein, seht ihr das Problem, oder? Und das ist echte Aufklärungsarbeit, da sind wir, glaube ich, aufgerufen, den Menschen draußen zu helfen. Okay? Das muss man nicht immer so negativ sehen. Also, ich mache das auch gerne. Das macht auch einen heiden Spaß. Also in Zeiten, wo die Leute darüber diskutieren, wie man die RFCs über Privacy in IPv6 verbessern könnte, oder? In den Zeiten versuche ich, Netzwerkkarten zu sparen. Oder? So ungefähr. Also, jo. Nicht nur deswegen, aber auch, ist das hier eine ganz interessante Übertragungstechnik, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, oder? Also das ist, ihr kennt das vielleicht mit den Brieftauben, oder? Das ist eine Möglichkeit und das ist eine sehr gängige jetzt, eine sehr, sehr, sehr gängige, muss man sich überlegen, was das heißt, wenn ich einen USB-Stick in eine Maschine stecke und in dieser Maschine läuft noch ein XP vor Service Pack 2. Könnt ihr es euch ausmalen, ungefähr? Okay. Da gibt es auch ein Mittel dagegen. Also da entstehen jetzt Probleme, ganz klar. Und es entstehen aber so neue Probleme. Also das gibt zum Beispiel solche Probleme, wenn du zum Beispiel dieses TCP-Gateway im Laufen hast und die zwei Virenscanner gehen gleichzeitig an, die man ja drauf hat, weil der eine findet nicht immer alles. Dann hast du nämlich auch vielleicht ein Rechnerproblem, oder? Also dann hast du mal kurz nicht genügend Rechenleistung übrig und das ist dann auch ein Problem, wenn du Roboter koordinieren musst, oder? Logisch? Ihr glaubt jetzt, der Volker, der erzählt hier Scheiße, der hat schon so viel Bier und jetzt mach ich mal wirklich das Zweite auf. Also, nee, es ist hier eine Party, aber ich erzähle hier heute sehr viel Wahrheit. Ihr wisst es, Besoffene sprechen die Wahrheit. Ich trinke noch extra, damit ihr es glauben könnt. Das ist so. Und das ist wirklich nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil die fachfremd sind. Die sind hochgradige Spezialisten in einem völlig anderen Fach und da sind sie Zauberkünstler. Aber in unserem Fach sind sie so naiv und alles learning by doing, wie man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und so sind die Produktionssysteme, die ich in der Praxis sehe. Bis jetzt alle. Ich habe noch kein anderes gesehen. Und ich habe jetzt ein paar gesehen. Also es ist nicht so, dass es jetzt quasi so die exotischen Ausnahmen sind. Okay? Also, bitte.
Hast du denn auch schon tolle Personal Fireworks auf den Kisten gesehen?
Ja, natürlich. Natürlich. Die sind aber selten installiert, weil die fressen so viel Rechenzeit weg, dass es nicht mehr funktioniert. Also das ist schon ein Vorteil. Aber ich habe schon gesehen, wie die Leute 10 Viren gefunden haben und die alle entfernt haben und dann dieses Image auf ihre neuen Maschinen deployed. Das habe ich schon gesehen. Okay. Ich habe mir deshalb mal eine Liste gemacht, man muss das auch konstruktiv sehen. Und zwar dachte ich, jetzt schreibe ich mal wenigstens die positiven Dinge auch auf, oder? Und das ist eine vollständige Auflistung der Dinge von wirksamen Sicherheitsmaßnahmen, die ich bisher in dieser Branche gesehen habe. Okay? Und das hat mich dann zur Titeländerung bewogen. Also, es ist auch wirklich vollständig. Also, da steht alles drauf, was ich bisher an wirksamen Sicherheitsmaßnahmen gesehen habe.
Türschlösser?
Nein, für die Rechner, meine ich.
Türschlösser?
Weißt du, wenn der Rechner am Kabel hängt und da läuft TCP/IP, wie wird es dann schon das Türschlösser? Ich sagte wirksam. Okay? So, die Liste war vollständig, wie gesagt. Also, wir haben folgende Katastrophe zu verzeichnen. Das ist wirklich noch, hier sind wir wirklich noch im, ja, wie sagt man so schön, die Amerikaner sagen Frontier, oder? Kennt ihr den Begriff? Das ist dieser Salad Bowl Melting Pot Unsinn, den wir irgendwann in der Schule haben und keiner hat gewusst, dass dieser Schwachsinn soll. Oder? Also du bist noch in diesem Bereich. Das sieht aber an den Enden der Strippe auch nicht besser aus. Also wie werden SPS konfiguriert? Entweder über TFTP oder über FTP. So werden SPS konfiguriert, üblicherweise. Also die ich gesehen habe, die allermeisten davon. Eigentlich fast alle. Und meistens inzwischen, also es gibt es auch noch seriell, ich habe das beim großen Schweizer Anbieter gesehen, mit 3 Buchstaben, der erste ist ein A, die zweiten sind genau gleich. Und da habe ich gesehen, dass es auch noch seriell geht, aber üblicherweise auch über TCP/IP, oder? Und das Zeug hängt dann so. Hängt das dann in einem IPv4-Netz, okay? Also das mit dem da rechts gibt es auch Passworte, okay? Die kann man ausschalten. Aber das ist nicht immer aus. Also manchmal ist es auch das Standardpasswort. Also es ist nicht so, in jedem Fall ist es in einem Wörterbuch, okay? Ich habe noch nie ein Passwort gesehen, was nicht im Wörterbuch oben steht. Also, was die Leute nicht machen, ist, dass sie beachten, dass es dann mit A anfängt, das Passwort, damit es im Wörterbuch ganz oben steht. Also, so ist es nicht, aber es steht schon oben. Und mit Wörterbuch meine ich den Duden, gell? Da meine ich, wir reden ja über den deutschen Maschinenbau. Also, da meine ich jetzt nicht irgendwelche exotischen Dinge. Okay? Und da läuft IPv4 drauf. So sieht das aus. Und ja, da kann man ja Software laden und starten auf der Kiste und auf der Kiste dann, auf der SPS, dann ist es dann gerne so, also zum Beispiel bei Software aus Kempten kommt das vor, da gibt es dann einen Funktionsaufruf, damit kann man unten im VxWorks einen beliebigen Syscall aufrufen. Also man gibt da so Parameter mit und dieses Syscall wird aufgerufen, okay? Ich frage zur Höflichkeit halber nicht nach, mit welchen Rechten da unten. Ich habe so einen Verdacht, wie das, also das VxWorks. Man darf ja eure Kisten nicht re-engineeren und deshalb habe ich es auch nicht gemacht und deshalb kann ich da nur raten. Und ich sage es mal so, ich habe nicht genau hingeschaut. Es hat dann gereicht. Okay? Es gibt einen Grund, warum ich das alles so aufliste, Jans. Falls es überhaupt Kennwörter gibt, gibt es Trivial- und Default-Passwörter Meistens ist das gleichbedeutend. Also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo das nicht gleichbedeutend ist, aber ich kenne ja nicht die ganze Branche. Ich bin jetzt erst ein paar Jahre da und es ist meistens, Höflichkeit halber, meistens ist es dasselbe. Okay? Und ja, was man auch kann ist, nicht nur die Hersteller dieser Systeme liefern die so aus und die Hersteller Maschinen liefern ihre Systeme so aus, sondern die Hersteller Maschinen bauen ja jetzt Software, zum Beispiel in Structured Text, gell, IEC 61133 Structured Text zum Beispiel, und die denken sich dann Sachen aus, wie dass man per OPC auch Prozessvariablen setzen kann, also dass ich, wie die Maschine gerade arbeitet, das auch von oben runter beeinflussen kann. Das ist jetzt wieder etwas, meistens ist unten das if drin. Das ist sehr praktisch, weil es auch nicht so toll, wenn einem die Produktionslinie um die Ohren fliegt, aber hat auch Nachteile. Und deshalb, weil es natürlich auch wahrscheinlich am Anfang passiert ist und man will das nicht mehr, dass die HMI sowas macht, gell? HMI Human Machine Interface, die Visualisierung, wir erinnern uns. Deshalb ist unten inzwischen fast immer das if drin, aber es ist auch noch so ein Weg für kreative Einflussnahme, oder? Wenn ich schon ein paar Dekom draufhänge und da mal Call mache, oder? Kann man auch interessante Dinge machen. Ja. Und so sieht es an den IPCs aus. Das habe ich schon erwähnt. Das ist so der Range, in dem ich die Konfiguration der IPCs angetroffen habe. Das ist also ganz, ganz sicher. Ich sage da nicht mehr dazu, weil ab da wird es nur noch Bashing. Also das hat keinen Sinn, aber das ist die Tagesordnung, ist eben, es ist nicht so, dass gar keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sind, sondern ich sage ja nur, die Liste der wirksamen Sicherheitsmaßnahmen ist nicht so lang. Gell? Die der Sicherheitsmaßnahmen ist durchaus also länger. Und auch bei diesen PCs sieht es in etwa so aus. Und was es immer gibt, ich schreibe hier gerne, aber was es immer gibt in allen Systemen, die ich je gesehen habe, ist das Service-Passwort. Und das ist seit 25 Jahren bei allen Maschinen gleich. Schon drei Generationen vorher. Das ist das Service-Passwort. Wenn ihr also über die Firma Siemens lest in der Presse, dass die ein Service-Passwort-Problem hatten, das sogar hardcodiert in der Software war, so fand ich diesen Bericht völlig unfair, weil er stellte das so dar, wie wenn das ein Siemens-Problem wäre. Dabei ist das in der Branche wirklich also immer so. Das ist ganz normal. Ich habe es nie anders gesehen und es hat nichts mit Siemens zu tun.
Bitte. Ich muss nur noch für die maximale Frustrierung mit den Virenscannern sorgen. Haben Sie wenigstens den intelligenten Schluss schon gefasst, dass ein Virenscanner veraltet und Ihre Kisten dann direkt ans Netz gehen?
Dazu möchte ich nochmal daran erinnern, ich habe das ja in dem Vortrag eigentlich schon implizit beantwortet. Ich sage es mal nochmal. Zum Beispiel, alle Mehrlagenpuffer haben die gleiche IP-Adresse. Ja. Und es gibt ein TCP-Gateway. Soll ich noch weiter ausführen, oder sagt ihr schon was?
Das hätte am anderen Ende noch gut enden können.
Angst du es jetzt?
Ich will es mir gerade vorstellen.
Okay, aber es beantwortet deine Frage. Okay, so sieht's aus. Das geht aber auch eine Schicht tiefer.
Also da muss ich aber korrigieren, dass wir ein wirksames Sicherheitskonzept haben. Denn so ein Breakfast-Konzentration,
das macht doch nicht. Ja, da komme ich gleich noch dazu. Gell? Wir haben noch ein großes Rätsel zu lösen hier. Diesen Vortrag. Also, wenn ich da eine Stufe runtergehe, gell, man könnte auch vielleicht zu 802.11x gehen oder so. Oder? Um jetzt mal ein Positivbeispiel zu nennen. Oder? Auf die Ebene. So Layer 2, oder? Wie sieht es denn da so aus? Und da muss ich sagen, da einschließlich EtherCAT, das Thema Sicherheit ist weder in Sachen Vertraulichkeit, Verbindlichkeit, Betriebssicherheit, über das Thema Backup sage ich lieber nichts, weil da haben sich manche gekümmert, manche jetzt nicht so direkt. Also das ist verschieden, ihr kennt das, niemand will Backup, jeder will Restore. Und das ist aber immerhin so, dass die Leute, die schon mal Restore wollten, dass die dann sich um Backup gekümmert haben. Also das ist nicht so. Das ist ja etwas, da kann man ja lernen. Und das gibt es durchaus, dass die Leute ein Backup haben. Gell, das ist nicht unbedingt Default, aber es ist da. Und so nach meiner Erfahrung, aber in der Schicht drunter, da ist gar nichts. Da ist Fuck ab. Fertig. Das ist theologisch implementiert. Also wir glauben das alle. Da ist ein großer, großer Glaube auch in die Hersteller, die werden das schon richtig machen. Und die Hersteller glauben dann wahrscheinlich ihren Entwicklern und die Entwickler, die glauben wahrscheinlich ans liegende Spaghetti-Monster oder irgendetwas in der Richtung. Okay? Das ist ein großer, das ist eine große Glaubensgemeinschaft hier. Ich mache mal die Spannbreite. Bis oben ist nichts. Okay? Das ist halt eine Prozessvariable, die kriege ich halt, gell? Also wenn ich nicht weiß, wie sie heißt, fahre ich das Verzeichnis Wille 1 da. Okay? Und manchmal ist es toll, weil da fällt mir gleich auf, was so eine Prozessvariable ist. Und die RS200B6, die könnte auch eine Prozessvariable sein, mit der ich den Server überdrehe. Aber es könnte auch einfach sein, dass ich darin die aktuelle Temperatur kriege. Also es kommt jetzt drauf an. Manche nennen es auch Temperatur irgendwas und manche nennen es halt so. Also das ist verschieden. Aber das ist das Sicherheitskonzept. So sieht es aus, Leute. So seht die weltweite Produktion von, hier bitte beliebiges Einsetzen aus. Okay? Ich möchte nicht wissen, wie es in den Kernkraftwerken aussieht. Ich bin absichtlich seither in keins mehr gegangen. Also man kriegt da ja, sag ich mal, es ist wahnsinnig schlimm, wenn es einen Tsunami gibt. Und ich hoffe, das bleibt so. Die IPv4-Netze, wie gesagt, ich habe ja schon Beispiele genannt, das geht auch drunter, die Niveauskala ist ja nach unten offen, aber es ist nun mal so, manche machen da auch wirklich einen guten Job, machen das ordentlich, aber es ist eben Niveau, würde ich sagen, sowas habe ich gesehen, 95, 96, erstmal hier alle angefangen haben, so ein bisschen Internet auch im privaten Bereich oder im kommerziellen Bereich zu machen. Ich habe das auch damals gemacht. Und auf dem Niveau ist das Zeug und das sind die Probleme und da wird diskutiert. Und ihr seht, man muss den Leuten wirklich helfen. Die kommen, hochkarätige Experten, super Künstler, kommen in einen Bereich, benutzen das Zeug und gehen davon aus, dass wir in der IT uns etwas bei der Sache gedacht hätten, dass wir das von vornherein so machen, dass das Zeug benutzbar ist. Und hier lacht jemand und dann möchte ich mitlachen. Also darauf auch mal Prost. Mal einen Scheiß haben wir gemacht. Gell? Wenn das Zeug so benutzt, wie es bei Default kommt, dann bist du gefickt. Und so sieht es nämlich aus. Und so geht es ihnen auch. Also eigentlich, wer hat da eigentlich einen Job nicht gemacht? Gell? Das ist noch eine zweite Frage. Und meistens findet man dann eine Firewall, sowas hat man, und mit der macht man ein VPN nach Hause. Und da sind die Leute ganz kritisch, ob man das darf. Also wo sie nicht so kritisch sind, habe ich alles erlebt. Zum Beispiel die Zertifikate im WLAN, und zwar in dem WLAN, wo die Entwickler sitzen, wo ich auch ans Image dann rankomme, das dann auf alle Maschinen deployed wird. Diese Zertifikate sind so kaputt, dass der Firefox diesen Knopf, ich will das trotzdem jetzt machen, gar nicht mehr anzeigt. Das ist also, ja, das ist praktisch, wenn du einen Mac hast, mit dem Safari geht's. Also, es ist nicht so, dass es immer nur schlecht ist, geil, wenn man einen Macintosh hat, der ist benutzerfreundlich. Also, oder anderes Beispiel, ich hatte das Problem, wir wollten Zugriff auf eine CAD-Maschine haben, weil wir aus den CAD-Daten der Maschine gerne rauslesen wollten, aus welchen Bauteilen die Maschine besteht und automatisiert zuordnen, was das funktional bedeutet. Und daraus eben sehr viele automatisierte Softwareentwicklung eben und daraus Computerprogramme zur Visualisierung unter anderem mit errechnen. Und deshalb habe ich eine CAD-Maschine gebraucht und dann habe ich eine freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und da hatte ich ein Problem, weil sie haben mir eine Maschine zur Verfügung gestellt in der IT, aber vergessen, einen Account einzurichten. Und das war, glaube ich, im September beim Kunden und dann war es Mai und dann hatte ich immer noch keinen Account und langsam sollte es im Projekt auch mal weitergehen und dann habe ich halt den, meinen Ansprechpartner da halt gefragt, ob es ihn sehr stören würde, wenn ich mir selber einen Account einrichte auf der Maschine und gleich noch einen administrativen dazu, gell? Falls man nochmal was machen muss und das wurde mir dann, also von September bis Mai, dann im Mai wurde es mir dann erlaubt und dann habe ich einen Account eingerichtet und ich habe mal nachgeguckt, welche Dienste da gestartet wurden, aber unter anderem war da eben ein VNC-Dienst drauf. Wie heißt das Zeug für Windows? Ich habe es vergessen. MVNC oder irgendwie so komisch. Heißt das Zeug? Ich habe es vergessen. Ist auch egal. Und dann habe ich gesehen, dass dieser VNC-Dienst ein kleines Problem hat, weil in meiner Benutzergruppe im Windows-Netz, die hieß Remote Guest, in dieser Benutzergruppe hatte ich Schreibrechte aufs Binary mit dem Executable von diesem VNC-Dienst und dann habe ich mir erlaubt, selber ein kleines VNC-Binary zu schreiben in 10 Minuten, was aber gar kein VNC spricht, aber was solche Dinge wie NetUser und NetLocalGroup aufruft, das gibt es auch in der WinAPI. Und dann hatte ich einen Account oder auch gleich einen administrativen, sehr praktisch. Und weshalb ich die Geschichte erzähle, als ich das alles gemacht habe und begonnen habe, mir die Maschine zu konfigurieren, die CAD-Software so einzurichten, wie ich sie brauche, konnte endlich arbeiten, wunderbar, haben sie die Maschine weggenommen, eine neue hingestellt, sie haben jetzt umgestellt auf Windows 7 und eine neue Version der CAD-Software. Und doch, das stimmt nicht, das VNC hat funktioniert, weil ich habe es wieder eingerichtet und stimmt nicht, aber gut geraten hätte es sein können und da hatte ich eine neue 64-Bit-Maschine, war ganz toll, aber ich hatte keinen Account und das war ein bisschen doof, weil dann habe ich halt zu den Leuten, halt die Leute gefragt, ob ich vielleicht auch direkt diesmal selber einen Account einrichten kann, ohne dass wir dann nochmal 4 oder 5 Monate warten. Und die waren dann sehr freundlich in der IT, haben gesagt, wie hast du das gemacht und so. Und super nett, also nett sind die alle, ist kein Problem, wirklich super Jungs. Und dann habe ich es ihnen halt erzählt und so, ich weiß jetzt nicht, ob das weitergeholfen hat. Und dann habe ich mir halt selber wieder, dann haben sie gesagt, nee, das brauchst du nicht, wir richten dir gleich selber einen administrativen Account ein, dann kannst du es immer selber konfigurieren. Ja, und dann haben sie das nicht hingekriegt. Ja, das müsst ihr wissen. Also ihr lacht da jetzt, aber da bist du als Windows-Admin echt gefickt, weil bei Windows 7 ist es nämlich so, dass wenn du einen administrativen Account einrichtest, dass er keine administrativen Rechte hat. Default. Das ist jetzt so. Wer es nicht glaubt, ausprobieren. Wer es nicht glaubt, das haben sie durchgezogen, sogar bis in die Kommandozeile netuser/add. Net, Local Group, Administratoren, Nutzername/add, legt einen Benutzer an, aber der hat keine administrativen Rechte. Er wird aber unter Administratoren angezeigt. Das habe ich schnell herausgefunden, weil ich konnte natürlich bestimmte Dinge nicht machen, oder? Weil im NT-Kernel gibt es bekanntlich, so ähnlich wie in VMS eben, Tobi ist nicht da, gibt's eben so gewisse Privilegien, die man da halt erreichen kann oder halt auch nicht, gell? Und ich konnte es ja nicht erreichen. Und dann habe ich mal nachgeguckt und habe auch festgestellt, naja, ich bin zwar Mitglied offiziell in der Gruppe Administratoren, aber inoffiziell bin ich es nicht. Wenn ich inoffiziell gucke innen drin ein bisschen, oder wie guckt man da? Naja, man verwendet zum Beispiel die Tools aus dem Resource Kit und guckt mal nach, dann bin ich da halt nicht Mitglied. Gell? Und offiziell werde ich so angezeigt und auch mit NetUser werde ich so angezeigt. Und dann dachte ich mir, ja, fickt euch, das Problem hatte ich doch eben schon mal gelöst und habe einfach meine Software wieder gestartet. Und das Nette bei Windows 7 ist, das habe ich so rausgefunden, wenn du den Syscall NetUser und NetLocalGroup aufrufst, dann bist du Administrator. Das gilt nur für alles, was vorne in dem User-Interface ist. Und deshalb habe ich mir zum ersten Mal in der Kiste, die ich gekriegt habe, weil die andere hatte ich gehackt, die haben sie mir weggenommen, habe ich in der Kiste, wo die Leute mir einen administrativen Account geben wollten, das aber nicht geschafft worden, haben mir dann trotzdem eingeknackt. Also ich habe quasi eine Kiste geknackt. Ja, das ist... Man macht sowas ja nicht freiwillig. Büchsen öffnen ist strengst langweilig, eigentlich ist total doof, oder? Also, was da die Leute bei Microsoft gedacht haben, bei Windows 7, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ich glaube, denen hat einer ins Gehirn geschissen. Aber gut. Ausprobieren ist es tatsächlich default so bei Windows 7. Wahrscheinlich muss man die Rechner von den Benutzern schützen oder so. Irgend so ein Prinzip muss das sein. Ich habe es nicht verstanden. Aber ist das nicht bescheuert? Naja, das stimmt nicht. Also wenn du sudo ausführst, dein Kennwort eingibst, dann bist du UID 0.
Okay, aber das auch was an der Kommandozeile, das wohnt doch unterhalb der
Bildchen. Nee, du bist es auch, wenn du ein Bildchen hast und drückst auf Schloss, bist du es auch. Ist nicht wahr? Ja, ganz sicher. Ja, ein bisschen sicher ist das schon. Richtig. Also man kann über die Äpfel berechtigt bashen, wir können auch über Äpfel bashen. Also ich habe ja, man hat ja zu seinem Mac immer eine emotionale Beziehung, das ist ja eine Art Religionsgemeinschaft, oder? Und bei mir ist es ja Hass. Man muss eine emotionale Beziehung zu seinem Computer aufbauen. Okay, egal. Aber es ist ein anderes Thema. Wir machen hier mal Maschinenbau weiter. Also das ist nur so eine Anekdote, ist wirklich passiert und du fragst dich dann halt auch. Und dann denkst du dir, wie sollen die Jungs, die ja wirklich Genies in ihrem Bereich sind und jetzt hier irgendwie das an die Backe gekriegt haben, wie sollen die das jetzt mal lernen, oder wenn sie gleich noch vom Hersteller verarscht werden? Also das finde ich schon ziemlich krass. Aber gut, Microsoft eben. Ich habe es nicht verstanden. Okay. Und was passiert jetzt in diesem Markt? Wir haben ungefähr die Sicherheitskonzepte ja vollständig jetzt kennengelernt. In diesem Markt machen sie jetzt massive Totalvernetzung der Systeme inklusive Vernetzung übers Internet der gesamten Produktionswelt. Das ist das, was gerade läuft. Okay? Du, ganz ehrlich, das geht clever. Guck, zum Beispiel, wenn du findest, dass in dieser Wurst zu wenig Paprika und ein bisschen zu viel Pfeffer drin ist, oder? Du musst das nicht immer so negativ sehen. Das geht auch positiv, wirklich. Und jetzt geht man ins kollaborative Prozessautomationssystem. Das ist ein ganz neuer Hype. Super Idee. Das ist die Idee, dass man Feedbacks baut und die Maschinen nicht nur gemessen werden, sie sich vollautomatisch in Regelkreisen automatisch das gesamte Produktionssystem selbsttätig steuert. Und das verbunden über das Internet. Ist es nicht perfekt? Das ist doch echt eine super Idee, oder? Das finde ich klasse. Das ist sowieso eine gute Idee. Da könnte man auch aus ganz anderer Sicht was dazu sagen. Zum Beispiel aus so einer Sicht wie, ach, das hier automatisiert ihr gerade. Interessant. Ich habe mir das angeschaut. Das ist gar kein entscheidbares Problem. Was ist ein entscheidbares Problem? Wie meinst du das, Volker? Naja, ich meine das eben theoretische Informatik. Wie jetzt? Also wir haben da ein Programm geschrieben, was meinst du jetzt, oder? Also das ist schon sehr interessant, was passiert. Und man muss den Leuten wirklich helfen. Also ich lästere hier, aber wie gesagt, was hier abgeht, ist für mich, also das, was vielleicht LaForge gesagt hat auf dem letzten Kongress über GSM, herzliche Einladung, oder das könnte ich hier mal für den Maschinenbau sagen, die Leute brauchen unsere Hilfe. Das kann so nicht weitergehen. Also das ist das Ergebnis. Die drücken gerade alle massiv den Vernetzungsgrad nach oben, und zwar, wenn man es natürlich haben will, ist ganz klar, oder? Das wäre doch total geil. Natürlich haben die Leute, die diese Maschinen betreiben, die haben natürlich im Kopf, Mensch, das könnte ich doch automatisieren, und dann habe ich zum Schluss ein Produktionssystem und 20 Monitore, und das sieht irgendwie aus wie in diesem Film, oder? Wo sie die Mondlandung machen, und dann sitzen da alle, und dann kann man das vollautomatisch steuern, überwachen. Klar, das ist vernünftig, das so zu denken, und das ist auch eine gute Idee, aber vielleicht ist hier noch so eine kleine Lücke, oder? Die man erfüllen müsste. Auch in allen diesen Konzepten habe ich noch nie, und ich habe viele Papers gelesen inzwischen in diesem Bereich, noch nie habe ich das Wort Sicherheit oder Security in den englischen Papern erwähnt gefunden. Man findet das nicht im OMAG-Paper. Das steht nicht drin. Man findet das nicht in den Papers eben über CPAS. Man findet das Wort Sicherheit ist nicht erwähnt. Nicht in diesem Zusammenhang. Das Wort Sicherheit kommt vor, das sind die Schutztüren zum Beispiel, die sind ganz wichtig. Und es sind Feuerlöscher, die man an geeigneter Stelle braucht. Und übrigens, seit ich in Wurst- und Käsefabriken war, traue ich mich wieder im Supermarkt einzukaufen und weiß ganz genau, das kriegen die in der lokalen Metzgerei oder in der lokalen Käserei, diesen Standard kriegen die gar nicht hin. Also es hat auch ein großes Vertrauen erzeugt, muss ich sagen, was die wirklich reinraumen. Du bist da nicht nur voll eingekleidet mit Häubchen und da ich ein bisschen Haar im Gesicht hatte zum Zeitpunkt mit Mundschutz, das reicht gar nicht, sondern du hast noch eine Sitzschranke, wenn du nach innen zum Fleisch willst. Da musst du drauf sitzen und hier die Schuhe ausziehen und wechseln und dann rüber und dann darfst du dich da drin überhaupt bewegen und das darfst du auch nur, wenn dein Kittel die richtige Farbe hat, und das heißt, es ist ein zweiten drüber oder den auch noch gewechselt werden im Sitzen. Und sonst darfst du gar nicht rein. Also diese ganzen Märchen, die ich vorher so immer gehört habe, über, das ist zum Beispiel Lebensmittelproduktion, in der Pharma sieht es nicht anders aus, die ich da gehört habe, seither habe ich wirklich zu diesem System wieder ein großes Vertrauen gefunden. Was die da machen, ist echt nicht blöd. Und du hast immer das Gefühl, die haben auch die volle Panik im Gesicht, was passieren würde, wenn da auch nur das Geringste passiert. Das ist ganz klar, die wären am Arsch. Also das Gammelfleisch habe ich nicht gesehen, das muss irgendwo anders sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich am Kebab. Aber wie das, im Leberkäse-Kebab oder so. Wie das Gammelfleisch habe ich echt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie die Leute, also du hast echt das Gefühl, um es auf unsere Branche zu übertragen, das sind so Intel-Männchen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man die Wafer herstellt, oder? Das geht so in die Richtung. Das ist ähnlich. Das stimmt, ja. Was in der Wurst drin ist, ist eine andere Geschichte. Also, das ist so wie der Feuerlöscher, ist eine andere Geschichte, wie das, was durchs Netzwerkkabel reinkommt, gell? Genau, bitte?
Wenn ich das so sehe, kann es sein, dass ich das in Indien übers Internet auch mitkriege, wie diese ganzen Maschinen funktionieren?
Also beim Internet, da spricht man vom Global Village, vom globalen Dorf. Ich weiß nicht, was meinst du da mit Indien? Die IP-Adresse?
Ja,
oder den Adressbereich? Oder?
Können dann nicht zwei Inder hinten in Indien sitzen und hier vorne in die Produktion und in die Maschinen reinschauen?
Also ich weiß nicht, ich kann da hier kurz, habe ich Netz? Kann mir jemand das Kennwort geben? Ich will das hier nicht, meine Gastrechte missbrauchen und dann stellen wir mal den Salzgehalt von der Wurst ein. Oder? Das geht auch von Indien aus.
Ja, genau, das ist das, was ich frage.
Ja, das ist im Internet, oder? Ich meine, es ist das Internet, was meinst du mit Indien?
Ja, dort sitzen ziemlich viele Programmierer von Siemens.
Ja, ja, und nicht nur von Siemens. Ja, ja, aber das können nicht nur die Programmierer von Siemens das einzustellen. Ich habe so das Gefühl, das gibt für osteuropäische Menschen, die sehr kreativ sind, extrem hohen Bildungsstand und extrem gute mathematische und Informatikkenntnisse haben, gibt es vielleicht noch einen ganz anderen Nutzungsbereich. Die Leute, die, also Botnet und, weißt du, das ist ganz lustig, wenn dein Botnet irgendwie aus ein paar Tonnen Stahl pro Maschine besteht, oder? Das ist vielleicht auch noch eine gewisse Art, das ist dann wirklich ein Robot, oder? Da wird auch gearbeitet, also ich glaube, Robot kommt, wie war das, kommt aus dem Tschechischen oder aus dem Polnischen, glaube ich? Skynet, ja, genau, das geht so in die Richtung. Ja, da habe ich sowieso noch so einen Verdacht, seit ich das alles gesehen habe und seit ich gehört habe, dass diese Drohnen anscheinend, mit denen die da rummorden, die Amerikaner da, dass die anscheinend eine unverschlüsselte Verbindung zum Steuern und fürs Videosignal haben, habe ich so einen Verdacht, wie das denn so genau insgesamt funktioniert. Also, ich sehe da schon das eine oder andere James-Bond-Szenario. Kennt ihr vielleicht diesen einen uralten mit dem Brandauer, oder? Wir spielen um. Also es geht schon in die Richtung. Also Botnet kriegt da eine ganz eigene Bedeutung, könnte man sagen. Okay. Also mit dem Thema Netzwerk und sicher, das sind immer zwei Begriffe, die muss man schon genau gegeneinander abwägen. Also ich darf mal daran erinnern, wir haben 30. Geburtstag, nochmal Gratulation an Chaos Computer Club, aber jetzt auch nochmal einen dicken Gruß, würde ich sagen, an X509, TLS und SSL. Oder? Ich glaube, darauf kann man trinken. Oder wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Können wir da anstoßen, oder zum Wohl? Aber auch im tiefen Zug bei dem Thema. Also man muss jetzt diese Warnfenster nicht mehr wegklicken, das ist eine deutliche Verbesserung, oder? Es war ja früher immer so, dass man dieses lästige Warnfenster wegklicken musste. Und das hatte man ja schon so im Handgelenk, diesen OK-Knopf zu finden, oder? Und dann kommen diese Mozilla-Idioten und machen das so kompliziert. Oder? Dass man drei Knöpfe in Reihenfolge drücken muss und das eine lädt noch runter, bis du das endlich weg hast, dieses lästige Fenster. Und das haben sie jetzt endlich hingekriegt bei SSL, oder? Kann man das so sagen? Also, ich finde das eine gute Sache. Das macht die Dinge auch viel einfacher und benutzerfreundlicher. Das muss man auch mal so sagen. Also insofern beantwortet das deine Frage, oder soll ich das jetzt noch umformulieren? Das macht übrigens auch das Thema VPN hin und wieder durchaus interessant. X509 ist ja ein weites Feld und eine interessante Technologie, finde ich. Oder? Muss man sagen. Okay. Ich muss auch sagen, es ist auch eine Einladung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ist hochentspannt, das macht auch richtig Spaß. Und die Maschinenbauer haben einen Riesenvorteil vor dem, was wir sonst gewohnt sind. Die haben wirklich das geile Spielzeug. Also es ist nicht so, dass es da... Also ich dachte immer so, komm Volker, Hardware interessiert dich nicht. Und eigentlich ist es bei mir auch so, also ich gehe da lieber dann über die theoretische Informatik in die Sprachphilosophie rein. Aber... also Hardware dieser Größenordnung ist schon mal geil. Ist nicht schlecht. Also das muss man echt sagen. Da läuft er durch die Hallen und denkt sich, ihr habt hier das geile Spielzeug. Also das muss man sagen, oder? Das ist, also bei so einer Papiermaschine vielleicht, die dann nur einen Kilometer lang ist, richtig geil, oder? Aber nicht nur. Also ich finde es auch schön, wenn du so eine schöne große Maschine hast, so 30 Meter lang mit so ein paar Servos, oder? Und da ist so ein scharfes Messer da drin. Das ist schon nicht so.
Und 102 Gramm drin, Schnitzer, statt 98.
Ja, ja, natürlich. Nee, was? Das ist einfach so. Es schmeckt halt jede Wurst gleich gut, oder? Das machen wir so sehr. Okay. Also es ist echt richtig neu und jetzt auch mit Internetverbindung. Man kann das auch von zu Hause aus machen, man muss da nicht mehr hingehen, oder? Sehr praktisch. Und meistens aus den Firmennetzen erreichbar und die sind per VPN erreichbar, auch erlebt, auch gesehen in einer Installation. Das VPN-Passwort, was ich gekriegt habe, ich bin immer höflich, man muss höflich sein, glaube ich, das VPN-Passwort waren die ersten zwei Buchstaben von meinem Vornamen, die ersten zwei Buchstaben von meinem Nachnamen und der Tag von dem Datum, wo man es mir angelegt hat und ich konnte es nicht ändern. Und das war das VPN-Passwort, mit dem ich von beliebiger Stelle aus an die Images komme, die dann auf die Maschine aufgespielt wurden und dann in die Welt gehen. Ich sage jetzt nicht, welche Branche, sonst kennt ihr den Kunden, das ist ein Problem, das kann ich nicht sagen. Aber ich sage nur, solche Erlebnisse sind so Alltag. Okay, das ist nur ein Beispiel. Das ist nicht so, dass es irgendwo anders besser wäre und die sind auch nicht blöd oder so, sondern die haben keine Ahnung von diesem Bereich. Und so läuft es ab. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich erstmal eine Spezial-VPN-Software auf meinen Mac installieren muss, wo ich erstmal gucken muss, dass ich überhaupt eine kriege, oder? Und dass ich da erstmal die Java-Software starte und da verbinde und dass ich dann in meinem Browser noch ein Plugin habe und dieses Plugin verbindet über die Java-Software dann rüber und legt mir so einen Tunnel und dann muss ich mich noch mit dem gleichen Passwort anmelden. Und ja, also schon sehr sicher. Es gibt ganz viele Sachen. Damit ende ich übrigens auf dieser CAD-Maschine, die ich vorhin erwähnt hatte. Auch. Okay, lassen wir das. Also, ihr seht das Problem, okay? Ja. Und natürlich, die Verbrecher von Symantec und Co. haben ganze Arbeit geleistet. Die haben diese Menschen nach Strich und Faden, wie sie es wahrscheinlich immer tun, und von mir sollen sie mich verklagen hier, verarscht. Sie haben ihnen einen naiven Glauben eingeredet, dass man Sicherheit in möglichst gelben Schachteln kaufen kann. Und das ist aber nicht nur gelbe Schachteln und es ist auch nicht nur Symantec, sondern die ganze Dreckbande dieser Abzocker- und Betrügerindustrie, und da stehe ich dazu, die hat diese Leute nach Strich und Faden verarscht. Und weil das nämlich Ingenieure sind, die nämlich rechtschaffend sind und die es gewohnt sind, dass man korrekte Aussagen trifft und die eben sich im Leben nie vorstellen können, welche Betrüger hier unterwegs sind, die haben das alles geglaubt. Und wenn man da hinkommt, sieht es genauso aus. Und da sehe ich das Problem in der Branche. Die sind das nicht gewohnt. Die sind das nicht gewohnt, dass sie hier Scheiße in Dosen verkauft bekommen und absoluten Betrug. Denn um das handelt es sich bei den erwähnten Dingen. Und die haben alle ein Schweinegeld für Sicherheitsberatung ausgegeben, und zwar alle, die ich bis jetzt gesehen habe, und haben ein Schweinegeld investiert in Sicherheitssysteme. Und die sind alle zu 100% für den Arsch. Wie üblich und in jeder anderen Branche auch. Nur, dass die Ingenieure, die ich da gesehen habe, sich so etwas gar nicht vorstellen können. Wenn ich damit anfange, glauben die immer zuerst, ich verarsche sie hier? Und das kann doch nicht sein, und der Volker, der übertreibt halt gar nicht, stimmt ja auch. Aber, aber an dem Punkt ist es eine Wahrheit. Das ist wirklich so. rechtschaffene Ingenieure glauben, dass das Gegenüber, wenn die einen Namen haben, wenn die eine Funktion haben, wenn die auch einen Standard erfüllen, die glauben ja auch an ISO-Standards. Wisst ihr? Das ist echt, das ist lustig natürlich aus unserer Sicht. Wie kann man an einen ISO-Standard glauben, oder? Oder an eine IEEE, hallo? Aber gut, die Leute sind so. Und das ist das eigentliche Problem. Also das möchte ich schon mal dazu sagen, wo ich hier auch Verantwortlichkeiten sehe. Wenn ich 100.000 als Unternehmen in die Hand nehme und mir Sicherheitstechnik kaufe, mich beraten lasse von Leuten, die dafür ausgezeichnet sind und die der Goldpartner sind und was weiß ich was alles, und dann kriege ich sowas abgeliefert und verstehe natürlich nichts davon und habe mich darauf verlassen, dass hier kein solcher Mist gebaut wird. Das möchte ich auch an dieser Stelle auch mal einmal sagen. Also das muss man schon sagen. Aber so sieht's aus. Das führt mich aber trotzdem zu meiner Frage. Die muss ich stellen an der Stelle. Was ist denn da gelaufen? Ich sag's mal so. Ich habe wieder Bier. Ihr habt da jetzt vielleicht so einen Eindruck gewonnen, hoffe ich. Ich konnte das illustrieren, über was wir hier reden. Und jetzt kauft sich jemand 6 Zero-Day-Exploits und schnitzt wirklich eine extrem clevere, vollautomatisierte Software für High-End-Attacken zusammen. Mit richtig Plan von der Sache. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Erstens, das war schweineteuer. Zweitens, es war völlig von Arsch. Und deshalb drittens, das kann nur eine Behörde gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, es hat ja dieser ex-israelische Geheimdienstchef auf dieser Party gesagt, dass sie das waren. Und da muss man immer vorsichtig sein, wenn Geheimdienstchefs das sagen, auch wenn sie was zugeben, ob das nicht einfach Psyop ist oder ob sie uns gerade verarschen hier, muss man sagen. Aber ich habe mich halt gefragt, welche Behörde wären zuständig? So gesehen, ich kann mir dieses Phänomen nicht anders erklären und ein Gruß an meinen Freund Frank Rieger, der du da Artikel in der FAZ darüber schreibst, hoffentlich siehst du irgendwann diesen Film, Frank, und sonst schicke ich dir eine E-Mail. Überleg dir nochmal, was du schreibst. Hast du mal ein Produktionssystem gesehen? So aus der Nähe, so mit TCP-Gateway zwischen den einzelnen immer gleichen IP-Adressen. Kann mir das jemand sonst erklären? Das ist die einzige Erklärung, die mir eingefallen ist. Ich habe keine Ahnung, warum zur Hölle will man das machen? Das ist ja irgendwie, wie wenn du mit einem Rambock gegen Gartentor anrennst, aber das ist offen. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also Kanonen auf Spatzen trifft es nicht, weil da sind keine. Also es ist, wie nennt man luftleeren Raum, wo man halt so durchgehen kann, oder? Da ist nicht mal Luft, also es ist wirklich nichts da. Es ist auch nicht irgendwie so eine papierdünne Membran, die durch Hauchen sich auflöst, sondern es ist nichts. Und da fahren die solche Geschütze auf. Ich habe keine Ahnung, Leute, wirklich. Ich kann mir dieses Phänomen nur auf eine Art erklären, das habe ich schon gesagt. So etwas macht nur eine Behörde. Das muss eine Behörde gewesen sein. Okay. Weiß nicht. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja, aber welches Unternehmen hätte da investiert? Also von mir ist es eine Behördenaktion, ich kann mir das nicht anders erklären. Okay. Kann man das überhaupt noch konstruktiv kriegen? Mit und ohne Basketball. Wir müssen bei Null anfangen. Und das müssen wir wirklich, und damit müssen wir uns beeilen, weil die vernetzen jetzt alle. Wir müssen jetzt Konzepte machen. Wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt das Ganze so gestalten, dass wenigstens Ideen da sind, wie man sowas von vornherein so machen kann, dass es nicht die Vollkatastrophe ist, die es jetzt schon ist. Wir müssen da Konzepte machen. Und bei dem, was ich bisher erzählt habe, fällt mir eigentlich nur noch ein Säbelschallenmodell zum Anfang ein. Gell? Es darf auf gar keinen Fall so sein, dass was innen drin ist, braucht Schutz. Oder? Das kann auf gar keinen Fall sein. In die Zwiebel innen rein darf man auf gar keinen Fall. Das ist, und das macht man momentan. Also Das ist nicht die Weisheit letzter Schluss. Weil man weiß, was bei Zwiebelschalenmodellen, wenn sie nicht Tor heißen, wenn sie Tor heißen, passieren andere Dinge. Gell? Dann ist die Frage, wer den Exit-Node betreibt. Aber was hier passieren kann, ist ganz klar. Die Leute machen eine Verbindung durch nach innen und es ist fuck up und game over. Gell? Dann kannst du die Zwiebelschalen auch abschälen und wegschmeißen. Also wir müssen uns echt was überlegen, wie man das machen kann. Ich habe da natürlich Ideen gesammelt jetzt über die ganzen Jahre. Und es ist schwierig, weil wir müssen erstmal den Maschinenbauern klar machen, dass das ein Problem ist. Weil wie gesagt, noch werden die betrogen und glauben die Scheiße. Das ist das nächste Problem. Das ist etwas, das würde ich mir furchtbar gerne sehen, wenn ich die Kraft, die der Servo ausführt, am Schneidemesser einstelle. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde das durchaus ein Thema. Also, wir fangen bei Null an. Es gibt keine durchgängigen Rollenmodelle, die brauchen wir dringend. Wir müssen ganz dringend Rollenmodelle in die Systeme einführen. Wir müssen wenigstens die physikalische Trennung wiederherstellen, die jetzt schon aufgelöst ist, und das mit den VPN wenigstens gerade ziehen. Nicht so, ich habe ein VPN, was Bullshit ist, und damit komme ich nach innen, oder? Sondern man muss das vernünftig machen, aber wir fangen, ihr seht das, was hier steht, das ist, den Vortrag hätte ich 1996 halten können, also mit der konstruktiven Seite. Wir fangen bei Null an und das müssen wir machen. Und vielleicht müssen wir auch gleich mal das machen, so lange bis wir was Besseres haben. Das kann auch sein. Vielleicht müssen wir EtherCAT und Bovibus und CAN wegschmeißen oder eine Schicht drüber setzen und so benutzen. Und damit mal beginnen und dann die Authentisierung nach ganz innen ziehen und dann mit Zwiebelschalen nach außen. Das ist meine Idee. Also ich glaube, man muss so etwas machen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, jetzt dort vernetzt, die haben schon angefangen, dann habe ich so den Verdacht, was noch demnächst alles auf uns zukommt. Das wird richtig lustig. Wir reden immerhin über die weltweiten Produktionsmittel auf diesem Planeten. In diesem Sinne, sag ich mal Prost. Wenn jemand Ideen hat, wie es besser geht, gell? Das war jetzt nur mal so kurz, nur auf der letzten Folie, scheiße, das ist eine Katastrophe, wir müssen das retten. Wenn ihr gute Ideen habt, dann raus damit. Außer eine Fabrik, die bisher Spielzeug herstellt, könnt ihr nur stattdessen mal Spielzeug herstellen. Das geht bei mir auch. Das ist eine kreative Nutzung, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir auf diesem Niveau da weiter diskutieren. Sogar ganz besonders als TCC müssen wir, glaube ich, auch in diesem Bereich mal was leisten. Und wir müssen den Leuten zeigen, dass das so ist. Die glauben uns das nie. Wie gesagt, so sieht es jetzt aus. Man redet sich den Mund fusselig. Ich mache das schon. Und ich rede ihn mir fusselig. Okay. Jemand eine Idee oder so? Oder Fragen?
Zeigst du dein Bußsystem und dann ist es als Betätigungsfeld. Das kann man auch andersrum brauchen.
Ja, das kann es laut sein. Aber du musst dann echtzeitfähig sein. Solche Bußsysteme hast du sonst
schon
nicht.
Richtig, aber ich habe gerade schon gelästert. Ich könnte jetzt den Anschlussvortrag anknüpfen über Fahrzeuge.
Da sieht es nicht besser aus.
Genau, kein Bus und Tralala. Und
genau dasselbe System.
Irgendwo hängt dann der Computer, der mit dem Internet jetzt seit neuestem verbunden
wird. So sieht es aus. Super Idee. Super Idee. Erinnere mich.
Ja, man kann es ABS abschalten, ja, man kann die Bremsen an- und ausschalten.
Ich habe eine Diskussion gelesen vom Typen, der gesagt hat, sie klemmen deshalb OPCs in ihren Audis ab. Er macht anscheinend bei Bosch die Entwicklung für Audi, hat der Typ im Netz geschrieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, er hat das eben behauptet, er ist da mit seinem Real Name, also könnte es sogar sein. Und er meinte, sie kennen OPC ab, weil sie sonst das Problem haben, dass sie nicht genügend Rechenzeit fürs ABS kriegen. Das hat er da geschrieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das geht, glaube ich, in die Richtung, wie du sagst. Ja, in Fahrzeugen könnte es vielleicht auch das eine oder andere Problem sein. Ich dachte ja, als wir da damals bei Logix diesen Ford getestet haben und festgestellt haben, sobald man ODB2 benutzt im Fahrzeug, dann hat das Ding noch eine Weile lang funktioniert und dann hat es angefangen, in Christbaum zu leuchten. Und dann ist der Motor ausgegangen. Ich dachte damals, die möchten eben politisch ODB2 bekämpfen. Ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob da nicht Handlens Razor 4 ist. Ihr kennt das alle? Never attribute to malice what also could be adequately explained by stupidity. Also auf Deutsch in etwa, setze niemals Boshaftigkeit voraus, wo Einfachheit Dummheit genügt. Und seit ich das gelesen habe, habe ich dann eine andere Haltung dazu gekriegt. Also, wenn mein Ford anfängt zu blinken wie ein Christbaum, sobald ich die ODB2-Schnittstelle benutze, dann können das auch eventuell gar keine Absicht sein. Und es ist auch gut, wenn ich das Fahrzeug abstimme. Gegebenenfalls. Hängt auch vom Wetter ab. Und ob ich ganz schnell fahre. Also, das ist wieder anders so eine Idee. Und das jetzt alles mit dem Internet zu verbinden, Stefan, was du gerade erzählst, ja, das ist auch prima. Also man kann da ganz tolle Fahrzeugnetze damit machen. Kannst du mal an Frank fragen, Frank Kagen hier ab CCC Ulm, inzwischen Prof hier irgendwo in den Niederlanden. In der Gegend, wo ich jetzt inzwischen auch öfters bin, ich würde den mal unbedingt besuchen das nächste Mal, der einen Kunden hat. Aber ja, also es gibt nicht nur Produktionsmaschinen. Es ist vielleicht auch eine gute Idee, wenn du mit dem Laptop zu Hause sitzt und du schaltest vielleicht das Fahrzeug, mit dem der Chef von Symantec umfährt, mit der Produktionsmaschine zusammen. Was da ein verteiltes System los wird. Das wäre vielleicht noch eine Option. Also in diesem Sinne ist es vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man sagen. Oder? Also ihr seid ja alle kreativ, da habt ihr sicher Ideen, wie man das, kreativ nutzen kann. Denke ich, ne? Finde ich. Also, Fahrzeuge sind auch sehr interessant, glaube ich. Da kann man auch gut vernetzen.
Die Produktionsmaschine, die gelbe Schatzle erzeugt,
das stimmt, ja, die Produktion, das sagt man mal, wenn die Kamera ist, finde ich eine super Idee. Man könnte auch die Produktionsmaschine fernsteuern, die gelbe Schachteln produziert. Das ist auch eine gute Idee. Da müsste man mal schauen, welche das ist. Ich finde das echt eine gute Idee. Also da gibt es bestimmt auch verschiedene Linien oder an verschiedenen Standorten. Das ist eine gute Idee. Nun, die Frage ist, was schneidest da rein? Wurscht statt CDs. Das jetzt nicht. So, du machst die gelbe Schachtel aus, holst die CD-Hülle und da liegt eine Scheibe Salami, oder? Also auf jeden Fall soll das die Sicherheit erhöhen. Stimmt, ja, das ist ja noch eine Idee. Bitte.
In dem Kontext noch ganz andere Images, nicht nur die Steuer-Images, sondern gerade im Kontext von CDs muss es da auch ein anderes Image geben.
Inwiefern?
Ja,
das Image, was auf die CD gepresst wird, ja, aber dann sind ja alle gleich. Ich finde das immer so unkreativ, oder? Wir gehen jetzt auch, übrigens, wir gehen jetzt in eine personalisierte Wurst. Das, ja, ihr lacht da. Wir haben ja angefangen, oder? Das ist auch ein Riesenthema in der Pharma, personalisierte Pharma, ihr müsst es euch so überlegen. Ihr seid Patient, ihr habt eine Krankheit, die ihr, ja, ihr habt eben eine Krankheit, die euch erwischt hat und ihr nie wieder loswerdet. Also wirklich etwas Übleres und jetzt bekommt ihr einen Medikamenten-Cocktail. Und ihr kennt alle diese Blister, dieses Zeug, wo man so die Tabletten rausdrückt. Und da wäre es doch eigentlich praktisch, wenn ihr eine Schachtel kriegt und da sind Blister drin und die sind genau im Cocktail, oder? Das ist gar nicht so, dass da genau die Tabletten so liegen, wie ihr sie auch braucht. Das ist ja viel praktischer wie 26 Schachteln. Und diese 26 Schachteln sind so, dass wenn die eine leer ist, ist die andere gerade noch nicht leer. Das ist total doof. Also, und dann den Rest schmeißt er weg, weil, ja, da ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Und es ist nämlich nicht so, dass ihr das beliebig quasi wie Schindeln oder wie Mauersteine übereinander legen könnt. Und immer wenn die eine Schachtel aus ist, die andere noch nicht aus. Aber es macht nichts, weil die sind ja aneinander. Und die kann man ja nacheinander nutzen. So ist es gerade nicht, sondern es ist vielleicht eben gerade so, dass immer dann, dass man die gleichzeitig anfängt. Und die eine, die geht noch eine Weile und die zweite ist dann alle, oder? Aber dann kauft man die zweite und dann ist hier das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, dann muss ich den Rest wegschmeißen. Und das ist echt eine gute Idee. Und insofern ist hier auch kreative Nutzung da, würde ich sagen. Also, was schon ziemlich cool ist, muss ich sagen, wenn man Pickroboter statt Einleger hat, weil es gibt Bärchenwurst. Und die Bärchenwurst, die muss in einem bestimmten Muster gelegt werden, damit die Kinder das lieben. Oder? Das finde ich zum Beispiel eine total geile Anwendung. Hat mich fasziniert. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen albern, aber das fand ich total geil. Aber es sieht auch total geil aus, wenn du diese Pickroboter hast, diese vier Stück, an einer einzigen Linie, also pro Linie vier Stück, und die arbeiten mit ihren Armen da rum und legen da Bärchenwurst ein und es sieht aus wie bei Star Wars. Und so ist auch einfach geil. Aber das ist, wie ihr das seht. Und da könnte ich mir jetzt so überlegen, überlegt mal, wenn ich so eine Produktionslinie mache und ich lege da einen Text. Oder? Ich lege, ja, Wurscht zum Beispiel. W-U-R-S-C-H-T. Also, Text, oder? Ist doch total geil. Also, ich finde, da ist schon mal echt auch ein bisschen, ja, das muss man nicht nur immer nur negativ sehen, was man da machen kann.
Ja, oder auch so, das Auto der Zukunft, das quasi das Botnetz bei Verfolgung dann gleich mal in Sicherheit bringt, so ins Ausland fällt oder so.
Das ist auch sehr praktisch, ja. Also, Botnetze und Auto der Zukunft sind zwei die Dinge, die sowieso sehr gut harmonieren würden, glaube ich jetzt schon. Also, das ist, muss ich das überlegen, wenn man da so, es fängt ja mit E-Call an und dann geht man da so diese Elektroautos und die sind ja alle Teil eines riesengroßen verteilten Systems, gell? Und das ist wegen dem Strom, oder? Und die Autos, das, so ist das ja geplant, glaube ich, grob, die Autos sind so die Batterie, die man auflädt, oder? Und also wenn die Kraftwerke, wenn die Windmühlen da so rummühlen und malen, oder was auch immer die Windmühlen, was malen denn Windmühle eigentlich, wenn sie nur Strom produzieren, ist ja auch egal. Und Kreise malt die, oder? Und ja, jetzt ist das mit dem Bier, also die Trisch hatte schon ein. Und so eine Windmühle, wenn die dann die Autos auflädt, oder? Und die Autos, wenn halt kein Wind bläst oder nicht so viel, dann geben die Autostrom ab, also nicht nur fürs Fahren, sondern auch rückwärts, wenn sie parken und so. So ist das ja geplant, oder? Smart Grid, das ist die Idee. Also ein großes, verteiltes System. Ich bin ein großer Fan von großen, verteilten Systemen. Ich bin überhaupt ein großer Fan von verteilten Systemen, noch viel größer von großen, verteilten Systemen, oder? So soll man mal so sehen, was da alles passieren kann. Also noch besser fände ich es dann, wenn so diese Forschungsprojekte beim Daimler und bei BMW und wer die noch alles hat, wahrscheinlich alle inzwischen, weißt du, dass das Auto auch fahren kann? Also wenn du nicht einsteckst. Also die Autos können ja bis jetzt einparken, gell? Das können sie ja schon ohne dich. Aber noch viel geiler finde ich ja, wenn sie auch wohin fahren können, dich abholen. Oder? Und jetzt überlegst du mal, du hast ein großes, verteiltes System, oder? Du hast, was man da machen kann. Du könntest zum Beispiel die Autos so synchronisieren, dass die einen Tanz aufführen, den man noch vom Weltall aus beobachten kann. Oder? Da ist Kreativität, der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt, glaube ich. Und das ist da genau gleich gut in den Produktionsmaschinen. Und die Produktionsmaschinen könnten den Tag geben. Oder? Also da kommen wir in ganz andere Bereiche, glaube ich. Bitte.
Also ich möchte nochmal...
Nur
müssen den Schrebefaden jetzt abschneiden.
Nix. Letzte Frage. Dann gibt es ein Barasco.
Ja, eigentlich keine Frage, sondern Marco Ma, hatte ich gestern von Böhringer gehört, hat eine Nebenwirkung mit Tomaten. Und wenn du jetzt Marco Ma nicht nimmst, dann musst du irgendeine andere Scheiße nehmen, die nicht so gut wirkt. Aber Marco Ma, wenn du einen Gehirninfarkt gehabt hast und ungefähr 30%, die hier sitzen, werden im Alter mit Sicherheit einen Gehirninfarkt haben, wäre dann ganz toll, wenn sie sagen, also pass mal auf, wenn du viermal im Jahr Tomaten isst, das reicht. Und dafür kriegst du die Marco Ma mit einer anderen Zusammensetzung. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei, zum Auto zurück. Nur um bei der Tablette was zu sagen.
Ich versuche jetzt dem gerade zu folgen, weil es ist mit den Tomaten, die in die Bärchenwurst geschnitten sind.
Genau das gleiche im Grün. Wenn du eine Bärchenwurst mit Tomaten fressen willst, ist deine Marco-Ma-Ration so runtergefahren, dass die Nebenwirkung nicht schädlich ist und du keinen zweiten Hirnschlag hast. Schön da. Alles klar?
Ja, ich habe da nur so einen Verdacht, was da in Wirklichkeit passiert.
Ja, das ist was ganz anderes.
Ich glaube, viel eher, dann machst du deinen Blister auf, holst ihn aus der Packung, dann sind da Tomaten drin. Das ist eher so ein Verdacht, der sich mir jetzt so ergibt.
Ja, die zweite Sache war die mit dem Auto gewesen, mit der Beweglichkeit. Der Israeli, der darüber nachgedacht hat, hat ganz einfach gesagt, die Batterie gehört nicht dem Autokäufer. Das heißt, du fährst an die nächste Tankstelle. Von unten greift ein Arm rein, holt deine Batterie raus, gibt dir die andere rein und innerhalb von 5 Minuten.
Also Felix, da muss ich dir sagen, das, was ich fast so interessant finde wie ein TCP-Gateway,
ja.
Fast so interessant, das sind juristische Lösungen für Sicherheitsprobleme.
Ja.
Das ist auch wirklich ein weites Feld und sehr interessantes. Also das muss man schon sagen, das ist auch ein Feld, was ich... Das wird immer so negativ gesehen. Das muss man aber positiv sehen, glaube ich. Juristische Lösungen für Sicherheitsprobleme sind einfach auch eine gute Idee. Das ist mal einfach so aus Kreativitätssicht, oder? Das ist, wie wir alle wissen, kann man juristische Dinge immer interpretieren, oder? Das ist immer ein gewisser Interpretationsspielraum übrig, glaube ich. Und ob mir die Batterie gehört oder nicht, das muss ich auch entscheiden. Ja, eben. Es kommt drauf an. Also das finde ich schon sehr interessant. Also das finde ich immer eine gute Idee, juristische Lösung für Sicherheitsprobleme. Das ist das Einzige, was vielleicht noch besser wirkt wie eine gelbe Schachtel. In diesem Sinne soll man best beim Parasco diskutieren. Ich habe jetzt schon zwei Bier, das wird nicht besser. Also. Aber jetzt. Ja, das, Dankeschön.